Sag mal, Jungs, habt ihr eigentlich früher South Park geguckt?
Ja.
Ja.
Sehr viel.
Habt ihr das früher auch samstags nachts bei RTL geschaut?
Kennt ihr die Zeit noch? Doch, die Zeit, aber da habe ich, das muss man ja jetzt auch nochmal im Kontext setzen, da war ich halt sehr, sehr jung noch.
Ja, ja, ich auch.
Das ist mal passiert, wenn Mama und Papa unterwegs waren, irgendwie auf irgendwelchen Feiern. Und ich konnte nachts nicht pennen. Dann bin ich immer aus meinem Zimmer raus ins Wohnzimmer und habe mich dann da auf die Couch geschmissen und hatte aber Schiss alleine. War einfach Angst, weil es alleine war, weil es dunkel war. Hab ich Fernseher angemacht und dann lief halt South Park. Irgendwann nachts um 2-3 Uhr, was zu damaliger Zeit, also so spät war für mich, wo ich gesagt habe, so in der Zeit passiert eigentlich nichts. Da ist eigentlich, also da kann nichts Reales passieren, weil ich in der Zeitraum auch nicht existiere quasi als Kind. So, wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich habe, wir nehmen diese Folge jetzt am 29. auf, was ja bekanntlich vor Halloween ist. Und rauskommt sie dann aber leider 1-2 Tage nach Halloween. Aber ich habe letzte Tage, weil ich über Umwege mich an die Halloween-Folge von South Park mit Korn erinnert habe.
Oh yo, Alter, die Korn-Halloween-Folge. Ja, ich kann mich daran erinnern.
Korn als Scooby-Doo-Truppe.
Und die haben sich auch selber synchronisiert, glaube ich, damals.
Genau,
ne?
Ja. Mega. Die auf Piratengeister und oder Geisterpiratenjagd, das ist ja nicht so ganz klar, sind. Und ich habe dann einen kleinen Artikel nochmal drüber geschrieben, so und habe mich in dem Zuge auch nochmal ganz neu in diese Serie verliebt, muss ich sagen. Den gestrigen Abend auch nochmal damit verbracht, so 3-4 Folgen mir anzuschauen, die man ja alle auf southpark.de umsonst gucken kann.
Oha, das wusste ich nicht.
Nämlich alle Folgen, zwar mit Werbung zwischendurch, aber das ist okay. So ein kleiner Geheimtipp am Rande für die da Bock drauf haben, das kann man machen. Und habe mich daran erinnert, wie fantastisch diese Serie eigentlich ist. Natürlich teilweise ein bisschen schlecht gealtert in Bezug auf die Beleidigungen und so, die da sind. Aber ja, großartig. Ich sehe Nicken. Cool. ich dachte, ich
für den Podcast.
Ich sehe Nicken. Locker.
Danke, dass es doch.
Was will er denn jetzt von uns?
Nee, es ist cool, Mike. Schön, dass du nochmal für die Leute, die nur zuhören, nochmal erklärt hast, dass wir gerade genickt haben.
Ja.
Mein Verständnis mit Mike.
Für mich ist auch Samstagmorgen hier. Was soll ich denn machen, Mensch?
Nils Holgersson, auch coole Serie.
Cool. Ja. Junge Scrubs, Hammer.
Damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 50, liebe Freunde des und Freundinnen des Kerngeschäfts. Euer lustiges, heiteres Trio ist wieder am Start. Der liebe Lin, der liebe Thilo und ich bin auch dabei.
Der liebe Mike.
Der liebe Mike.
Guten Morgen. Heute kein Müsli, Mike.
Heute kein Müsli, dafür aber einen dreifachen Kaffee.
Richtig energiegeladen. Ja, mega. Der nimmt quasi die ganze Kamera ein, der Bottich.
Der nimmt auf jeden Fall auch großen Platz in meiner Blase ein, deswegen hoffe ich, dass es gleich nicht in die Hose geht. Wenn ihr wisst, was ich meine.
Ja. Nee, hab ich nicht verstanden.
Was? Und wir haben heute wieder eine pickepackevolle Sendung, deswegen fangen wir direkt mal an. Neue Releases. Es kam einiges raus. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir extra nicht über Architects sprechen wollen. Ich habe das Album übrigens auch gar nicht gehört. Ich weiß nicht, ob ihr euch da reingewagt habt.
Einmal.
Ich habe es einmal gehört und habe 2 Songs gesagt, die ich gut finde, und den Rest habe ich einfach konsequent wieder vergessen.
Wow, okay, dann lohnt es sich anscheinend nicht.
Aber wir reden doch drüber, weitermachen.
Verdammt. The Used haben einen neuen Song rausgebracht, namens Fuck You. Und ich habe mich, als ich mir das Ding angehört und angeschaut habe, bin ich mal so zur Seite getreten innerlich und hab gedacht, es ist eigentlich krass, dass The Used immer noch so groß sind, wie sie sind, und immer noch so Mucke machen, die sie machen, oder?
Ja, voll. Ich hab überlegt, wenn die in Love and Death noch mal so refreshen würden, aufnahmetechnisch, dann könnte der Song mit drauf sein.
Ja.
Der würde so vom Pop-Faktor her und so würde der gut auf in Love and Death passen. Passen.
Es ist ja irgendwie schon spannend. Jetzt haben wir letzte Mal ja auch über Story of the Year gesprochen. Es gibt ja auch ganz viele Bands aus dieser Zeit. Selbst wenn du irgendwie auf Thursday oder so guckst, die sind ja längst alle nicht mehr so präsent, wie es The Used ja immer noch sind. Und
Das aber auch so alt geworden.
Ja, krass, ne?
Krass. Tilo, wir werden alle nicht jünger. Was erwartest du denn?
Krass alt. Aber ich wollte vorhin schon drauf eingehen, Lin, als du gesagt hast, dass früher als Kind so 2-3 Uhr nachts so einfach ultra spät war. Jetzt mit 32 ist das langsam wieder ultra spät.
Boah, aber ohne Scheiß, so ein Moment, wie du gerade meintest, sie werden krass alt. Ich hab halt, wann war das? Nächstes Jahr machen Die Hard is Murder, ist ja für euch ein Begriff, denke ich mal, die Band, ne? Ja, die ja so ganz, ganz, die damals mit diesem Hate-Album super krass eingeschlagen sind. Das wird jetzt auch 10 Jahre alt nächstes Jahr. Das ist von 13. Und ich habe gedacht, was? Das ist 10 Jahre alt, dieses Album. Das ist für mich immer noch so, so präsent. Also im Sinne von, im Kontext von, so, wenn du jetzt die krassesten Deathcore-Releases ever aufzählen müsstest, wäre das immer noch so, ja, war ja jetzt vor 2-3 Jahren noch, ne? Hier, Hate und so. Das ist heftig. Das finde ich auch richtig, richtig gruselig, wie schnell das jetzt rumgegangen ist, die Zeit.
Aber das habe ich gestern bei einer South Park-Folge tatsächlich, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch gedacht, die nämlich von 97 war, die einfach 25 Jahre alt ist.
Ja, das finde ich bei Alterbär, ey. Das finde ich bei Serien immer super tricky, ne? Die werden immer wiederholt und du hörst, siehst sie vielleicht dann irgendwann zum ersten Mal, weil du die gar nicht vorher gesehen hast oder zum Release gesehen hast. Und für dich in deinem Kopf ist immer so, ja, das ist jetzt quasi aktuell, das ist relativ neu. Und dann guckst du irgendwann nach, von wann das ist. Junge, das ist genauso wie mit Dragon Ball damals. Du guckst dir das als Kind auf RTL 2 damals an, checkst aber nicht, dass diese verkackte Serie Dragon Ball Z von 92 ist oder so und denkst dir, Moment, wann war das? Also die ist schon uralt in Anführungsstrichen und es ist halt, also, das ist bei Serien immer tricky, finde ich.
Ja, stimmt.
Bands, die auch wieder alte Musik machen, wenn man so will. Foreign Hands.
Hammer.
Tearing Down Your Reality. Lin ist ja eigentlich genau deins, oder?
Das ist hier Conny von CU Space Cowboy hat es beim Full Force ganz netterweise als Class of 06 bezeichnet. Quasi diesen Stil. Ey, das holt mich sowas von ab. Also eigentlich kannst du mir jede Band, die so klingt, hinsetzen und ich find's immer geil. Einfach, weil ich vielleicht auch diese Phase damals gar nicht miterlebt habe. Oder weil es der Sound ist, den ich mag und der ist aber jetzt einfach in so einer guten Produktion, dass ich halt wirklich auch genießen kann, das zu hören. Der Song hier, Tearing Down Your Reality, geil gemachter Song, genau mit so den Checkboxen, die man für so einen Sound braucht. Ne? So diese typischen Metalcore, Standard 000, Breakdowns, keine Ahnung, aber so ein leichter Sing-Sang-Chorus und das Video, der Hammer gemacht, alles so auf VHS-Tape-mäßig in 4:3-Format. Und
das ist so maximal Anfang 2000er.
Das ist der Hammer. Also die haben das genau eingefangen, das finde ich richtig gruselig. Und was ich auch krass fand, es ist bei Sharptone Records und Sharptone Records macht echt aktuell in der Richtung sehr, sehr viel richtig, weil die ja auch zum Beispiel Dying Wish bei sich haben, die genauso klingen. Ey, Hammer, ich glaube, du hast mich darauf verlinkt bei Instagram, dass irgendwie in den USA jetzt eine Tour stattfindet, Counterparts, Dying Wish, See You Space Cowboy und Foreign Hands oder so war das. Geil. Ey, das ist der Hammer. Ey, wirklich, da kannst du sagen, boah, da geht mir die Hose auf. Wirklich, da würde ich so gerne hingehen. Das würde ich so gerne sehen, ne? Ey, ohne Scheiß, das ist so absolut maximal mein Lieblings-Line-Up, absolut, also jetzt aktuell.
Ich lieb's aber auch, es ist auch so diese Spoken-Word-Parts dazwischen und so.
Ja,
und das
voll.
Ist so, ich bin ja auch, also mit der Mucke quasi ja auch, also Bands wie It Dies Today und Across Five Aprils und so.
Poison heute, the Well.
Ja, genau, kriegt ja heute überhaupt gar keinen Hahn mehr nach. Noch nicht mal mehr ein Spatz. Aber ich find's auch irgendwie heftig, dass die das aber auch, also es könnte einfach auch 2006 rausgekommen sein. Es ist ja nichts, was so, wo man sagt, wie bei Disturbed, wo wir gleich auch noch zukommen, die gesagt haben, wir würden gerne wieder so mehr zu dem Sound zurückgehen, wo wir früher waren. Und dann denkst du, ja, okay, aber es klingt halt trotzdem super modern. Das klingt einfach auch 15 Jahre alt.
Das ist so einfach, übel, ey. Ja, das ist einfach auch, wie, ja, sorry, Tio, erzähl.
Ja, auch dieses Gitarrengefiedel da im Chorus. Ja, voll, das ist so, das hättest du genau so geschrieben vor 15 Jahren.
Ja, genau absolut.
So. Also so ein absolutes 2000er Stilmittel auch.
Und ich find's auch so krass, ne, diese Mucke, die wurde in 2006, wurde die von der gesamten Hardcore- und Metal-Szene so dermaßen geschunden und verpönt und keine Ahnung, die Leute, die das gehört haben, konnten sich Sachen anhören von den ganzen Metal- und Punk-Kids im Endeffekt. Ey, jetzt spielen diese Bands auf irgendwelchen Hardcore-Festivals, This Is Hardcore, Outbreak-Festival, ja, machen den Laden bumsvoll, die Leute sind so dermaßen in dem Thema drinnen, ne, also da gibt's ja zig Videos auch vom Hellfire Six, vom Sunny, von den Bands hier. Outbreak Festival hatte jetzt Static Dress dieses Jahr drauf. Ja, ey, da geht so die Luzi zu diesen typischen, zu diesen typischen 06, also 06er Sound einfach. Und das finde ich so geil. Ich feiere das einfach nur. Ich bin so happy, dass das den Punkt gerade erreicht hat, dass das wieder in Mode ist. Und ey, ich hoffe, die ziehen das so eiskalt durch und verwuscheln das nicht irgendwie oder verunstalten das irgendwann.
Voll, ey, ich helfe mal kurz. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Haben wir schon mal über das Jahr 2006 gesprochen?
Ich meine nicht.
Nee, das geht erst 2026.
Wir haben mal über, ich glaube, 2012, nee, wann haben wir mal, wir hatten mal irgendwie eine. Ne,
doch, wir haben wir nicht 2001, 2002 doch gemacht schon?
Ja, 2006 genau hatten wir, Best of 2006.
Ja?
Echt?
Ja.
Von MySpace-Songs und Nokia-Handys, Folge 24.
Ah, ja, ja, hör mal, nach 50 Folgen weiß ich auch einfach nicht mehr, was das wir alles gemacht haben.
Ja, es ist auch immer, wir haben schon so viel erlebt. Ja. Wir waren schon überall. Da ja,
kann man die 2026 einfach nochmal droppen.
Das ja, machen wir auch einfach nochmal. Stell euch schon mal drauf ein. Macht euch schon mal einen Mark im Kalender, Leute.
Ja, da returnen wir über zur wir sprechen dann einfach über diese Folge nochmal. Also gar nicht über die Musik, sondern über die Folge. Stimmt. Ja.
Erinnerst du dich noch damals, der Thilo hier? Ha, lustig.
Ja. Ha, lustig. Foreign Hands auf jeden Fall eine sehr spannende Band.
Starkes Ding.
Ja, Linda haben wir in Hamburg auf der Party, auf der Mockup-Party gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Doch, ich erinnere mich.
Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass Leute auf einmal ganz gut angefangen haben mitzuwippen und so. Ja. Und ich gehe schwer davon aus, dass den Song kaum einer kennt, weil die Band einfach bis hierhin
diesen taufrisch.
Ja, bei uns vor allen Dingen auch noch super unbekannt sind, weil die hier auch noch nie gespielt haben oder so.
Ich glaube, es ist jetzt gerade erst, dass die bei Sharptone Records überhaupt unter Vertrag genommen worden sind. Mhm. Zweiter Song über das Label, glaube ich, und das ist halt Hammer.
Da wird noch was kommen.
Ja,
safe. Ganz sicher. Ich habe es gerade angesprochen, Disturbed, Divisive, ja. 18.11. kommt
schlecht.
Kommt das Album unter demselben Titel Divisive raus. Und ich durfte schon reinhören in das ganze Album. Ich habe David Draiman, den Sänger, letzte Tage im Interview gehabt. Was für mich auch eine sehr interessante Erfahrung war, weil ich zugegebenermaßen die ersten drei Disturbed-Alben sehr, sehr intensiv damals gehört habe.
Ja, same.
Die für mich mit in diesem ganzen U-Metal-Kosmos stattgefunden haben, obwohl sich die Band eigentlich immer davon distanziert hat. Aber sie wollen jetzt mit diesem Album, und das tun sie auch bis zu einem gewissen Grade, halt zu einem Sound zurückkommen, der so 10.000 Fists und so auch danach klingt. Und ja, Divisive, der Song ist jetzt raus. Lin, haben sie dich damit gepackt?
Ich bin ja auch alter Disturbed-Fan. Und das war, glaube ich, so mit die ersten, eine der ersten Bands, die ich mir zum Metal gehört habe. Also bei mir war es halt Linkin Park, Limp Bizkit. Und irgendwann wollte ich mehr Metal haben. Dann habe ich auch Metallica und dann in dem Zuge halt irgendwo Disturbed für mich entdeckt. War für mich auch lange Zeit so das Härteste, was ich hören konnte, weil da war ja Geschrei drin, in Anführungsstrichen. Ich finde den Song gut. Ich muss sagen, ich bin einfach auch, hab mich auch entwickelt und hab andere Hörgewohnheiten, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich super krasser Fan von dem bin, was die jetzt da machen. Aber es erinnert mich halt sehr, sehr stark an den Sound, den ich damals so geliebt habe. Ne? So 10.000 Fists fand ich halt, war ein Hammer-Album. Asylum danach fand ich auch, war ein richtig gutes Album. Asylum hat mich auch echt abgeholt.
Wobei das bei den Fans tatsächlich gar nicht so gut ankam.
Nee, also bei Asylum waren echt ein paar sehr geile Songs, die halt natürlich ein bisschen, also wenn du dir den Titeltrack und auch Indestructible und Perfect Insanity und sowas anhörst, klar, die sind ein bisschen, keine Ahnung, aber ich fand, die waren schon, also wenn ich jetzt heute Disturbed höre, dann würde ich sagen, sie tänzeln immer so ein bisschen um die Auflösung ihres, in den Songs um die Auflösung herum. Also es fehlt mir jetzt so ein bisschen bei den älteren Sachen immer so der A-Moment, wo ich sage, oh geil, jetzt macht das Ganze einen Schuh draus. So, ne? Mhm. Mir fehlt immer so ein Part, wo ich sagen würde, wenn du das jetzt gemacht hättest, dann wäre es geil gewesen. Und bei Asylum ist es halt, öfters so oder ist es, sind sie viel näher daran, die Songs halt auch wirklich zu beenden und in rund zu machen, und das ist so das Ding, und das finde ich jetzt auf dem neuen Song auch, deswegen habe ich da mehr, stehe ich dem sehr positiv gegenüber. Mhm. Grundsätzlich bin ich halt nicht mehr so in der Band drinne und habe ich auch jetzt auch nicht mehr so viel Interesse daran. Also da kickt mich schon mittlerweile ganz andere Sachen. Das ist einfach so, ne?
Ja. Tilo, deins so gar nicht, oder was?
Achtung, es folgt eine subjektive Meinung, die definitiv keinen Anflug konstruktiver Kritik beinhaltet. Ich finde diese Stimme so, so ätzend einfach.
Ja, ich weiß,
wirklich, wo das dieser, kommt. Ja. Diese Person fängt an zu singen und ich habe die Schnauze voll. Ich fand Disturbed von Anfang an richtig kacke. Vielen Dank.
kann ich nachvollziehen, weil das ein Kritikpunkt an dieser Band ja auch generell ist, also von den Leuten, die mit Disturbed nie was anfangen konnten, steht und fällt das natürlich mit der Stimme, weil die ja auch sehr Metal-lastig ist. Also
genauso viele Leute finden halt genau das richtig, richtig gut. So.
Ja,
und natürlich ist die sehr einzigartig, die Stimme, ne? Und dann hast du halt nur die Chance, geil finden oder kacke finden.
Genau. Ja.
Was also bei prägnanten Stimmenfarben, finde ich, ist es ja ganz häufig so.
Ja, absolut, absolut. Bei diesem Album ist es übrigens so, das hatte ich in einem Interview auch gefragt, nachdem sie auf dem vorherigen Album noch, glaube ich, fünf Balladen oder so drauf hatten, was ja nach Sound of Silence quasi dann die Weiterführung des, wir nehmen uns mal die neuen Fans an die Hand und nehmen sie mit auf unseren Weg war, was ja quasi folgerichtig ist, wenn du das richtig machen möchtest. Ist es jetzt so, dass sie eine Halbballade nur noch haben und auch kein Cover, was auch Disturbed
untypisch ist.
Untypisch ist, das Wort habe ich gesucht. Denn sie haben ja schon diverseste Cover rausgebracht. Von Fade to Black von Metallica, wobei das, glaube ich, nur eine Live-Version ist. Shout, Land of Confusion, Son of Silence Genesis. Natürlich. Genau. Und es gibt sogar noch einige auf dieser B-Sides-Platte, die mal rausgebracht haben. Da ist, glaube ich, auch noch das ein oder andere Cover drauf. Diesmal nicht. Und da hatte ich nachgefragt, warum. Und David Rayman sagte so viel wie, naja, es ist natürlich schwierig, jetzt an so einen Banger wie Sound of Silence ranzukommen, was ich nachvollziehbar fand. Sie aber halt auch keinen Bock mehr hatten jetzt auf so eine Ballade. Und dann meinte ich, ja, habt ihr denn dann bereut, Sound of Silence überhaupt gemacht zu haben? Weil letztendlich wirst du als Band ja auch im Mainstream jetzt darauf reduziert, zumindest von den Leuten, die diesen einen Song von dieser Band kennen. Die Frage fand er überhaupt nicht so gut. War so ein bisschen so, wie kann man das denn bitte bereuen? In dem Moment habe ich so ein bisschen gedacht, fuck, die Stimmung kippt gerade richtig. Als ich das Interview nochmal gesehen habe, dachte ich, okay, es war nicht so schlimm, wie ich es wahrgenommen habe, aber es kam mir so rüber wie eigentlich eine gute Frage, aber fand er jetzt nicht so witzig. Aber ja, ich glaube, Leute, die mit diesem älteren Sound was anfangen können, die werden da auf jeden Fall Spaß dran haben. Alle, die Bock haben auf ein zweites Sound of Silence oder so, eher nicht so. Damit kann man es, glaube ich, schließen.
Ich will ganz kurz noch, ich finde es ja irgendwie krass, dass viele dieses Shout-Cover eigentlich gar nicht kennen, weil das ja irgendwie Tears for Fears
wäre. Tears for Fears, ja.
Ich finde es halt so geil, das war irgendwie auf dem zweiten Album oder sowas.
Auf The Sickness ist das, auf dem ersten Album.
Auf dem ersten Album, ja genau, aber relativ früh an ihrer Zeit und ich finde, das kommt halt irgendwann am Ende so und das realisierst du gar nicht, was das für ein Song eigentlich ist.
Ja.
Und welche Band covert irgendwie ein 80er-Jahre-Hit, so weißt du, das finde ich halt auch immer total weird. Aber ja, cooles Cover eigentlich.
Übrigens auch von Placebo kürzlich gecovert worden.
Echt?
In der Studioversion fand ich das ganz furchtbar. Ich bin ja aber auch großer Placebo-Fan, deswegen, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Live fand ich das wiederum sehr viel besser. Auch wenn ich den nicht gebraucht hätte. Muss ich sagen. Kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, kann ich da noch von berichten. Ich würde aber gerne nochmal über The Plot in You sprechen.
Jo.
Die haben ja mit Feel Nothing aus mir nicht ganz so erklärlichen Gründen, nicht weil ich den Song nicht mag, ganz im Gegenteil, aber einen Überhit damals rausgebracht.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob einem das so bekannt ist, dass die mit Feel Nothing alleine auf Spotify über 130 Millionen Klicks generiert haben.
Krass. Ja, und ich kann dir auch ganz genau sagen, was dahinter steckt.
Okay.
TikTok ist der Übeltäter einer ganzen Situation. Du hast es auch hier in unserem Planungsdokument mal reingepackt mit den Hashtags Gym Motivation MMA, Hashtag TikTok. Das Ding ist halt, anderes Beispiel auch, Ghost, Mary on the Cross, geht auch super steil. Wenn ihr jetzt auf Spotify geht, guckt mal bitte die Streams allein von Mary on the Cross. Das ist der Hammer. Was bei TikTok einfach krank ist, wenn du den richtigen Part hast, und das ist bei Feel Nothing der Chorus, dieses I feel nothing at all, dieser Synthi, der mit in den Vocals einfließt, das, wenn man das richtig platziert in einem TikTok, nur diesen Part, und es ist halt, passt irgendwie zu dem, was man sieht, dann machen das so viele Leute nach, weil es einfach, ne, das ist auch aktuell zum Beispiel mit Can You Feel My Heart von Bring Me The Horizon, auch super krass, ne? Dieses bei dem Chorus. Und TikTok, dadurch, dass dann da die Streaming, also dass da der Song immer wieder benutzt wird, wollen die Leute sich den Song anhören. Das kommt halt viel auf das, es bricht aus dieser Metalcore-Bubble raus, weil dann entweder irgendwelche Gym-Bros das nutzen für ihre Motivationsvideos oder weil, keine Ahnung, das ist dieses komplette Konzept, dass Musik aufgrund von TikTok-Videos gehört wird, ist quasi die komplette Prämisse von diesem Genre Funk, was aktuell halt super krass kommt. Das war eigentlich ganze Zeit so ein Nischending von so 3-4 Producern, die aus der Drift-Szene kommen. Dann haben das irgendwann angefangen, Leute, weil das halt einen sehr düsteren, aber auch sehr upbeat-mäßigen Vibe hat, Leute das in ihre Videos bei TikTok zu packen. Und auf einmal ist eine Spotify eine komplett eigene Liste dafür angelegt. Leute hören das zu Scharen. Es gibt so viele Producer, Scarlord, der Kollege, hat jetzt gerade ein Album, komplettes Funk-Album mit einem Funk-Producer Cordell rausgebracht. Also das ist halt alles nur aufgrund dessen, dass es auf TikTok passiert, ist es so durch die Decke gegangen. Ne? Also es ist keine andere Marketing-Strategie dahinter, außer das. Und ich denke, bei Blood and You, genau bei Feel Nothing, ist der gleiche Effekt wie bei Bring New Horizon. Du hast diesen Part, der einfach den Leuten gefällt. Der wird einfach so oft benutzt bei TikTok und dementsprechend wollen die Leute dann hören, was für ein Song ist das. Und das geht halt steil auf Spotify und etc. So, guckt der TikTok-Exkurs.
Ich finde das jedes Mal super erstaunlich. Ich meine, ich habe ja auch einen TikTok-Account und habe auch das ein oder andere Video von irgendwelchen Situationen oder so schon hochgeladen, aber trotzdem bin ich da sehr selten, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, ich schlage zu viel Zeit tot oder so. Aber vielleicht ist auch meine Bubble einfach noch nicht so geformt, dass ich das effektiv mitbekomme.
Ja, ja.
Du hast jetzt gerade die Hashtags gesagt, bei dem YouTube-Video, was ja auch schon 25 Millionen Klicks hat, ist nämlich, du kannst ja bei YouTube, bei den Videos, die du hochlegst, natürlich auch Hashtags da reinsetzen. Und das ist halt jetzt nicht so, dass dann Hashtag Plot in You, Hashtag Melodic Hardcore oder was auch immer steht, sondern Hashtag Gym Motivation, Hashtag MMA, Hashtag TikTok. Und ich dachte erst so, Moment, ist das ein Fehler oder, ne?
Nein. Die Leute, die aktiv nach TikTok suchen. Genau. Wenn die den Song irgendwie beim Scrollen gefunden haben, oh, geiler Stelle, wo hab ich den jetzt, oder wo finde ich den Song, weil es vielleicht keiner erklärt, ja, dann suchen die nach halt diesen Begriffen, weil sie vielleicht das auch mit drin hatten oder dass das der Part des Videos war. Finde ich eine super interessante Geschichte, macht aber auch die Musik wieder genau, wie es im Spotify-Kontext ist, natürlich dafür anfällig, dass sie so geschrieben wird, dass sie in TikTok funktioniert, ne?
Ja.
Wieder großes Thema, was man da anschneiden könnte, was man wieder ausführen könnte. Da haben die jetzt einfach einen Glücksgriff gelandet, Blood and You, dass einfach der Song funktioniert.
Ich schätze auch. Jetzt ist ja auch eine Neufassung davon rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht, aus welchen Gründen, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Falls euch das irgendwie bekannt ist, raus damit. Nee. Aber
nee.
Es gibt jetzt Feel Nothing Reset. Tilo, hättest du den gebraucht?
Nee, ich finde nicht. Also ich komme mit dem Original sehr gut parat.
Es ist, was mir eingefallen ist, ist halt genauso wie diese I'm Not a Vampire Revamped und dieses, wie hieß der von Motionless and White? A Perfect Memory oder sowas? Die hatten genau das Gleiche gemacht. Another Life haben die auch in dieser orchestral-filmiastischen, szeniastischen. Ey, ganz ehrlich, also gibt sicher Leute, die feiern das, kann mir echt gestohlen bleiben bei allen Songs. Ist halt wirklich so, ja, aber das höre ich mir doch nicht an, wenn ich hier sitze und Musik hören möchte, so.
Ich habe heute Morgen extra nochmal beide nacheinander gehört und dachte, okay, diese neue Version ist natürlich, weil der Grundsong ja auch mega gut ist. Das funktioniert schon, aber das Original hat halt Wumms. Das hat halt viel mehr Power. Es
ballert mehr. Und
deswegen würde ich das dem immer vorziehen.
Absolut.
Ja, aber auch das ist halt, hat halt auch schon wieder ganz gut Klicks generiert. Das wird, glaube ich, keine 130 Millionen schaffen, wie das Original jetzt. Ich würde mir aber auch wünschen, und jetzt schlagen wir vielleicht nochmal die Brücke zu dem neuen Song, Divide, dass Leute auch sich noch ein bisschen mehr anhören würden als nur Feel Nothing, weil die Band wirklich sehr, sehr viel zu bieten hat, meiner Meinung nach. Die letzte Platte fand ich schon sehr, sehr stark und die neue Single Divide hat mir auch gut gefallen. Wie sieht's bei euch aus?
Fand ich gut, Divide ist auch mal wieder ein Brecher, finde ich. Ich krieg von denen immer nur so ein bisschen die ruhigeren Sachen oder die poppigeren Sachen mit. Gefällt mir gut, Chorus ist catchy. Es wird nie so diese Plotted New sein, die ich früher gerne gehört habe. Ich habe die vor 2-3 Alben erst richtig gehört und da waren die halt wesentlich rougher und wesentlich brutaler und sowas, aber ey, cooles Ding, warum nicht?
Ich fand die Strophe auf jeden Fall wild.
Ja.
die baut sich auch cool auf, finde ich. Den Chorus fand ich dann irgendwie total seltsam. Echt? Also, ja, weil der so einfach so, das fließt einfach so da rein. Keine Ahnung. Irgendwie fand ich den ganz seltsam.
Fehlt dir da die Trennung oder was?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß auch nicht.
Ich finde
es so, wenn du so, kennt ihr diese Indoor-Outdoor-Schwimmbäder? wo man so von drin nach draußen schwimmen kann.
So die Analogie. So ja, ich weiß, was du meinst.
Also weißt du schwimmst, so draußen ist ja dann das Becken auch beheizt, aber irgendwie ist ja schon irgendeine andere Umgebung, so eine andere Situation, aber du schwimmst einfach so vom einen ins andere
so, und
so viel verändert sich halt nicht.
Es ist so, ne, wenn ich so nach dem Motto, wenn ich ins Freibad möchte, dann gehe ich ins Freibad und nicht ins Hallenbad, um dann draußen zu schwimmen.
Ja
ich weiß, was du meinst.
Ich wollte uns einfach kurz ein Bild malen.
Ja, ich finde, das ist sehr treffend.
Ja. Boah, geil, das ist schon wieder so Stoff für so eine richtig geile Diskussion, so eine Hardliner-Schwimmbad-Diskussion. Wenn ich draußen schwimmen will, dann gehe ich ins Freibad. Dann gehe ich nicht ins Hallenbad mit einem Außenbecken.
Ja.
Ich wollte noch
hinzufügen. Geh deine Gegenstromanlage abbezahlen.
Ich weiß nicht, ob die schon mal zusammen auf Tour waren, aber ich könnte mir Plot in You sehr gut mit Bad Omens auf Tour vorstellen,
weil es
beides Bands sind, wobei ich jetzt tatsächlich auch jeweils nur die neueren Sachen kenne, die da sehr atmosphärische, sehr, sehr, sehr modernen, industrial-artigen Ansatz haben für ihren Sound. Und das finde ich sehr spannend, weil es gerade auch irgendwie so ein Grund Sound einfach hat. Das sieht man ja auch bei Architects zum Beispiel, die ja auch sehr viel rammsteiniger klingen vielleicht als früher.
Ich würde mir tatsächlich The Void of Vision mit Bad Omens mal gerne zusammen sehen, weil ich finde, die würden sich sehr gut komplementieren. Void of Vision gehen ja auch super krass in die Industrial-Gothic-Szene aktuell rein. Und ich habe jetzt Videos gesehen von Bad Omens von irgendwie ersten Live oder mehreren Live-Open-Air-Shows mit dem neuen Album. Da ist schon krass, also was die da abliefern. So, also erstmal super clean, alles total on point. Der Sänger, der Sebastian, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Krank, was der live bringt, so als Vocalist. Und die ganze Show von denen ist super geil. Ich glaube, bei Artificial Suicide holt er auch einen Katana raus und schwingt damit rum und so. Keine Ahnung. Es ist halt so geil. Es ist halt so richtig. Kennt ihr den Film Equilibrium? Das ist quasi der Film Equilibrium in der Live-Show. So sieht das einfach die ganze Zeit aus. Anders kann ich das nicht beschreiben.
Mega geil. Ist für mich auch so ein Tipp für nächstes Jahr, dass die eventuell auf den Festivals auch noch mal.
Ja, Anfang des Jahres kommen die auch auf Clubtour. Da bin ich tatsächlich.
Ah, okay, witzig. Mhm. Mit wem als Support? Weißt du was?
Nee.
Okay.
Ja, gut. Ich kann nachgucken.
Wahrscheinlich Void of Vision und Plotting You. Kommen wir noch mal schnell zur Kuriosität. When We Were Young Fest 2022. Wir haben ja jetzt letztes Mal schon drüber gesprochen, quasi, dass es bevorsteht und auch schon über das nächstjährige Line-Up. Jetzt hat ja das erste Wochenende stattgefunden, so halb.
Ach, hey.
Die Ich nehme euch mal ganz kurz mit. Ich war an dem Samstagabend, also bei uns war es ja abends, als die Nachricht reinkam, saß ich gerade im Auto auf dem Weg zum Placebo-Konzert, als meine Freundin sagte, hör mal, When We Were Young Fest ist abgesagt worden. Und ich dachte so, what? Das ist nicht im Ernst jetzt.
Ich wusste es.
Es war so, mit dieser ganzen Vorgeschichte, die Poster wurden bekannt gegeben und alle so, nee, das ist doch ein Scam, ja, das hat doch irgendwas.
Fire Festival.
Ja, das hat doch irgendwas
mit halt, ja,
Paint zusammengekloppt oder so. Und dann ja. dann diese ganze Chose noch mit I Set My Friends on Fire, die da so eine Kampagne draus gemacht haben. Und dann aber auch Bands, ja, die das bestätigt haben und dass das Ding ausverkauft war und alles. Und diese drehenden Bühnen, die man sich vorgestellt hat, ne, weil so viele Bands an einem Tag, wie soll das funktionieren und so. Und dann mündet das Ganze damit, dass es halt am ersten Tag schon nicht stattfindet. Wegen, ja, gut, wegen Wind oder wegen Sturm. Finn McKenty vom Punkrock NBA hat da ein ganz gutes Video zugemacht, finde ich, der das zusammengefasst hat, dass das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee war, weil es ja auch schon nicht nur das Beispiel, was er angeführt hat, ich glaube Anfang der 2000er oder so, kann das sein, oder 2010er, gab es da auf jeden Fall in den USA einen Vorfall, aber es sind schon häufiger mal Bühnen umgefallen wegen Sturm, weswegen man solche Warnungen, glaube ich, ganz gut ernst nehmen sollte.
Kurzer Insight zu den USA und ihren, ich sag jetzt mal, Verordnungen, was Veranstaltungen angeht. Wenn die USA schon ein Festival auf bezüglich Wind absagen, dann ist in Deutschland bereits die Bühne abgebaut. Also sagen wir, um es mal so, ja, also wirklich deutsche oder europäische Verordnungen, was Veranstaltungen angeht, jetzt mal kurzer Insight als Veranstaltungstechniker, sind sehr hoch und die Windstärken, die da teilweise bei We Were Young als gefährlich für die ganze Veranstaltung gesehen würden in Deutschland sagen, also da würde gar nicht gefragt werden oder drüber nachgedacht werden. Wäre sofort weg. Man sieht auch auf den Videos von den Tagen danach, wo es dann stattgefunden hat, keine Backdrops, kein Curtain hinter den Bands. Es ist alles durchlässig quasi mit sehr luftiger Gaze, also mit sehr luftigen so Webstoff. Die großen Leinwände sind runtergefahren. Die ganzen Traversen hängen nur auf halber Höhe. Haben wir auch schon alles bei Rock am Ring gesehen. Ja. Aber wie gesagt, bei Rock am Ring wesentlich früher von der Windstärke her. Bei denen ist es halt eigentlich schon Viertel nach zwölf so ein bisschen. Weil einfach Amerika super fahrlässig teilweise ist mit ihren Verordnungen. Deswegen sind schon so viele Bühnen auch umgefallen. Das ist schon richtig, dass sie es gemacht haben. Also wenn das schon kommt, dann wird das schon Hand und Fuß haben. Ich kann mir das nicht anders vorstellen.
Das ist ein sehr schöner Kontext, den du da lieferst, weil ich nämlich, es gibt ja natürlich, klar, sehr, sehr viel Bildmaterial oder Videomaterial dazu, unter anderem von Pierce the Veil mit Kellen Quinn.
Oh ja.
Die ja mit King for a Day
Hammer.
Auf die Bühne gegangen sind, natürlich. Und Kellen Quinn war ja mit Sleeping with Sirens auch eh vor Ort. Deswegen nicht nur das, sondern es gab ja sehr viele auch Features auf der Bühne, das ganze Festival über. Aber wenn man das Video sieht, dann denkt man natürlich auch so, wow, das sieht ja super lame aus. Also da, du kannst durch die Bühne auf so Hochhäuser gucken und so weiter. Und dann denkt man sich, ohne diesen ganzen Kontext natürlich, das ist ja super scheiße gemacht. Jetzt denkt man natürlich, okay, das macht ja dann absolut Sinn.
Gut, dass es so gemacht haben.
Also wir hatten das in auf Rock am Ring, ich weiß gar nicht, welches Jahr es war, war das 19? Ich glaube 19 war es, da war es sehr windig. Da hatten die zum Beispiel die Traversen, an denen die Backdrops von den ganzen Bands hängen, die hingen halt wirklich maximal auf halber Höhe, wenn nicht nur sogar so ein Drittel, damit einfach du für den Wind keine Angriffsfläche bietest. Ne? Du musst überlegen, alles hängt an Stahl, an Ketten und sowas. Wenn da mal ein Wind drauf fliegt, der kann halt alles mit sich reißen. Und so eine Bühne, natürlich sind die groß und machen einen sehr massiven Eindruck, aber auch das ist, ne, irgendwo hat die Physik auch ein Ende so ein bisschen und da gibt dann einfach das Material nach. Und ich glaube mir, es gibt halt genug Videos aus verschiedenen Ländern, wo es vielleicht nicht so strikt ist oder wo entschieden worden ist, ja, das wird schon funktionieren oder sowas. Da sind ganze Bühnenkonstruktionen so groß wie die Mainstage von Rock am Ring einfach zusammengeklappt und haben dann einfach alles mitgenommen, was da drunter ist, ne? Und das will man einfach nicht riskieren, weil da, also gerade in den USA, da wirst du als Veranstalter, also erstmal verlieren da wahrscheinlich zig Leute ihr Leben und dann die Rechtsstreit dahinter, was da an Klagen reinflattert, da wirst du nicht mehr glücklich als Veranstalter. Da könnte Live Nation wahrscheinlich dicht machen in den USA danach.
Ja, gerade nach dem, was bei dem Travis Scott Festival ja auch passiert ist, was ja jetzt auch gerade mal ein Jahr her ist, ne? Und ich sag mal, ich erkläre mir das vielleicht auch mit der europäischen Haltung, Ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt, aber das Roskilde Festival hatte doch auch, glaube ich, vor einigen Jahren mal einen Fall, wo, glaube ich, eine Bühne zusammengefallen ist. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, dass das passiert ist. Mhm. Was natürlich dann in der Regel auch gewisse Maßnahmen mit sich bringt, um sowas halt zu verhindern. Ja. Ne?
Und falls jetzt irgendwer, ich sag jetzt mal, dann gerne als Vergleich noch Rock am Ring in männlich dazu holen möchte, der Fall des Blitzableiters, das war ja männlich ganz großes Thema, dass gerade um die Zeit immer sehr viele Unwetter passieren und männlich ist halt ein Plateau. Ist halt ein komplettes Plateau, wo das drauf stattgefunden hat. Das hat halt in keiner Verortung bis dato gestanden. Ne? Also niemand hat die für den Fall quasi mal überlegt, wie ist das, wenn du jetzt ein Unwetter hast, was musst du dann machen als Vorsichtsmaßnahme? Bei Wind ist es klar, das ist was Voraussehbares und das ist gerade in der Statik, das ist ja auch abseits der Veranstaltungstechnik ein Thema, sei es bei Windrädern oder bei Hochhäusern, was weiß ich. Aber bei Blitz oder bei Gewitter und wie es mit Blitzeinschlägen ist, wenn du auf einem Plateau bist, wusste halt keiner. Deswegen ist halt da natürlich erst das Kind in den Brunnen gefallen, so leid es mir auch tut, dass ich so sage, und Leute zu Schaden gekommen, bevor halt auch Entscheidung erstmal gefallen ist, was machen wir jetzt? Und deswegen sind sie auch zum Beispiel zurück zum Ring, also zum eigentlichen Nürburgring, weil da halt kein Plateau herrscht, weil du da Bäume hast, hohe Gebäude, die als Blitzableiter in solchen Fällen fungieren können. Es ist halt, wenn es halt nicht vorausgesehen wird, spätestens nachdem es einmal passiert ist, auf jeden Fall umgesetzt. Und ja, nur um mal kurz die Verhältnisse nochmal zu erklären. Also Amerika ist sehr viel laxer, was ihre Sicherheit angeht in solchen Fällen, als Europa und Deutschland im Speziellen. Deutschland ist super korrekt bei dem, wir kennen das. Deutsche Bürokratie ist einfach, wir machen das alles dreimal sicher. Was aber, wenn man das einmal berücksichtigt und nachdenkt, halt schon sehr viel Sinn macht. Und deswegen gibt es in Deutschland wenig solcher Fälle, wo du sagen würdest, da ist halt wirklich was schiefgelaufen. Ne? Mhm.
Lin, du lieferst heute ganz schön viel Input hier.
Ich bin das erste Mal, dass ich mal mit Fachwissen glänzen kann. Das freut mich.
Ja, Chapeau, wie der Italiener sagt.
Ja, Chapeau.
Grazie. Eine Folge dessen, das war ja entsprechend wirklich der erste Festivaltag und es wurde, glaube ich, eine Stunde vor Beginn oder vor Einlass.
Ja, ich habe die Videos gesehen.
Deswegen als zigtausende Emos auf der Straße hingen und ich fand das so geil.
Und sie haben einfach weiter geheult.
Ist halt wirklich so. Aus einem anderen Grund, aber ja.
Weil hattet ihr das Finn McKenty-Video gesehen?
Nee.
Ich habe aber einen TikTok gesehen von so einem Typen, der geht gerade über die Straße, dann kommen zwei Leute ihm entgegen. Ist abgesagt, ist zu, braucht er gar nicht hinzugehen. Der so,
Scheiße.
Was?
Also das Video, was ich meine, das wir verlinken euch das mal in den Shownotes. Der hat das ganz, ganz nett mal, also das ganze Festival so ein bisschen zusammengefasst. Aber er sagte, stell dir mal vor, du bist als Tourist in Las Vegas und du hast keine Ahnung, dass dieses Festival stattfindet. Und auf auch einmal geil. Hängen auf den Straßen überall Emos rum. Ja. Und du hast keine Ahnung und denkst dir so, what the fuck? Das ist doch nicht Las Vegas. Das ist nicht mehr mein Las Vegas.
Oder viele 30-Jährige, die einfach noch mal jung sein wollen und sich zu viel Kajal ins Gesicht geschmiert haben oder so.
Und die haben ja auch wirklich richtig Gas gegeben mit, wie möchte ich aussehen, was hole ich mir alles für Gadgets und für
Accessoires. Converse, die Converse-Aktie ist die Wochen vorher auf jeden Fall gestiegen aufgrund der Verkäufe von Converse-Schuhen.
Völlig drüber, ey.
Ja.
Aber ein netter Nebeneffekt des Ganzen war ja, dass sehr viele Bands spontan dann noch Ersatzkonzerte, Hometown, Basement-Shows in so kleinen Clubs gespielt haben und so. Bring It The Horizon mit Knocked Loose als Support in so einem kleinen Club mit einem selbstgemalten Flyer, so richtig, richtig geil, oldschool. Und wer das miterleben konnte, hatte natürlich dann ein
6er Lotto. Once in a Lifetime.
Ja, voll.
Nochmal. BMTH in der Größe zu erleben, dann mit Knocked Loose als Vorband, das ist doch der Hammer, Alter. Da bin ich für. Stark, ey. Bin ich töten für. Stark.
State Champs, die, glaube ich, auf der Straße einfach eine Signing-Session gemacht haben oder so. Und da gab's einiges. Ich habe da hast auch eine
Excel. Genau, die hat es doch geteilt. Ne? Da gab's so eine ganze Reihe von. Da hat irgendwer sich hingesetzt, ein Google-Dokument aufgemacht.
Hat dann einfach alles niedergeschrieben.
Ey, mega. Voll ich finde das super gut.
Aber nichtsdestotrotz, an dem Sonntag gab's ja dann noch Musik. Vielleicht, was mir so aufgefallen ist, Day to Remember haben nichts vom neuen Album gespielt, wenn Setlist FM nicht gelogen haben. Dafür aber fünf Homesick-Songs. Da haben wir im Morkor-Team auch ein bisschen drüber uns unterhalten, warum. Und Jonas meinte, es bietet sich ja an. Wo ich dann dachte, ja, natürlich. Also für dieses ganze Happening und man geht back to und so weiter.
Ja.
auf der anderen Seite ist es auch eine sehr große Bühne, irgendwie 80.000 Leute oder wie viele da waren.
Ja.
Dann spielst du gar nichts von deinen neuen Songs, außer Miracle, finde ich, weiß ja, ich nicht.
Ich find's aber geil.
Ich find's auch geil, aber ich hätte es nicht erwartet.
Ihre Setlisten dann wirklich auch so gestalten, dass es, also, ne, als hätte es irgendwie vor 15 Jahren stattgefunden. Ich ja. find's so fürs ZuschauerInnen-Erlebnis finde ich es extrem cool eigentlich.
Absolut. Also als Gegenbeispiel, AFI haben quer durch alles gespielt, vom neuen Album, von ganz alten Sachen und so. Finde ich auch fresh. Aber ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, wie da die jeweiligen Bands so rangegangen sind.
Das Ding ist halt, wenn du es aus der Bandperspektive siehst, ne, und du bist wirklich, also du wärst ja, das wäre ja selten dämlich, wenn du so ignorant deiner eigenen Songs gegenüber bist und du gehst auf so ein Festival, wo du weißt, ey, da kommen jetzt Leute, die haben uns früher gehört und vielleicht nicht mehr hören. Oder das sind vielleicht Leute, die jetzt wegen dem Hype dazugekommen haben und die wollen das Feeling nochmal haben. Mhm. Das ist sind alles Leute, die potenziell wieder deine Musik hören würden. Und wenn du jetzt wie Adatum einfach sagst, wir spielen nichts von, also wenn der Tour Member gesagt hätte, wir spielen nichts vom Homesick-Album, sorry, das wäre einfach die dümmste Idee, die hätte jetzt machen können. Das sind deren größten Hits teilweise. Mr. Highway Thinking Mirror und Downfall of Us All. Downfall of Us All hat halt ja. einen richtigen Hype durch TikTok bekommen, tatsächlich. Hm. If It Means Lot to You, auch sowas. Herr Faven ja. Meat, wenn sie das nicht spielen, das wäre einfach dumm. Das tut mir leid, dass ich das so direkt sagen muss. Es ist ja auch nicht so, also wenn man es mal als Vergleich sieht, es gab ja, nachdem das letzte Album rauskommt, waren sie auch auf dem Reading in Leeds, damit ich das richtig sage.
Leading in Reeds.
Leading in Reeds. Da ist es ja auch so, da hast du ja nicht nur, also das ist ja ein Festival, was sehr kommerziell breit aufgestellt ist und da sind nicht alle für Day to Remember da. Da musst du natürlich mit deinen neueren Sachen, glaube ich, glänzen, weil Leute die Vorgeschichte nicht kennen, aber wenn du auf so einem We Were Young wirst, wo wirklich nur Elder Emos, wie sie so schön heißen, dann auf einmal auftauchen. Ey, kannst dich bringen. Deswegen kramen dann auch Pierce Deville sowas wie Cara Fenelia wieder raus und holen sich Jeremy McKinnon als Feature dann auch dazu, was ja auch im Originalsong drin ist. Weil die genau wissen, ey, damit binden wir jetzt nochmal die Leute so dermaßen krass an uns und zeigen, dass uns das nicht egal ist, was da früher. Also als Beispiel, wenn jetzt Handriff so einen Status hätten, die würden nur neue Sachen die neueren Sachen spielen, ja.
Boah, die würden von der Bühne geboot werden.
Ja, die würden nur einfach geboot werden. Die müssten quasi ihre Melodic Hardcore Sachen spielen. Geht gar nicht anders, so nach dem Motto. Also da muss man schon als Band auch einfach den Raum lesen oder Reading the Room, wie man so schön sagt, und einfach verstehen, wo man ist und mit welchem Kontext man da ist. Ne?
Ja. Avril Lavigne hat zusammen mit All Time Low auch noch All the Small Things von Blink-182 gecovert. Und hat tatsächlich auch I'm With You gespielt, was ich auch hätte ich jetzt nicht so erwartet, irgendwie.
Mit dem Tilo das Herz auf.
Da wäre ich komplett ausgerastet, ja.
Echt, liebste?
Voll.
Ich fand den ja immer langweilig, den Song, ne?
Nein, Schweig.
Schweig, okay. Dann machen
du Schwein.
Machen wir hier mal einen Haken hinter. Heute findet da auch übrigens, also heute am Samstag, findet da der dritte Tag statt. Hoffen wir mal, dass da einfach alles gut geht. So, weil wir
toll.
Über Dinge sprechen, die jetzt stattfinden und dann wieder rückblickend quasi.
Hey, wir sind einfach immer zu spät.
Wir sind zu früh und zu
alles,
spät.
Alles einfach am falschen Zeitpunkt. Wir drücken die Daumen, ne?
Nächstes
alles
Jahr.
Alles Gute, auch privat.
Genau, wir fragen einfach mal eine Akkreditierung für nächstes Jahr an, ob wir da nicht auch vor Ort.
Wir haben doch jemanden da gehabt. Der Mauritz war doch vor Ort.
Der liebe Mauritz war da, genau.
Grüße gehen raus.
Vielleicht kriegen wir noch mal so ein, zwei Sätze, wie er es empfunden hat, in der nächsten Folge unter. Aber vielleicht können wir auch einfach vor Ort machen. Wir so auf Deutsch einen Live-Podcast. Mal gucken, wie es
ankommt. Ey, wenn bezahlt wird, bin ich sowas von am Start, Bruder. Kein Problem.
Geil. So, wir haben Instagram, Morkor Podcasts, da könnt ihr uns ja immer schreiben und auch auf unsere Sonntagsfragen antworten. Und wir haben beim letzten Mal gefragt, welche Bands euch denn so die Nackenhaare zu Berge stehen lassen. Ich fand in dem Kontext übrigens sehr spannend, wie Leute diese Frage bewertet haben. Also meine
also Intention, wie sie ausgelegt wurde.
Ja, genau. Meine Intention dahinter war natürlich, welche Bands findet ihr richtig kacke?
Ne? Ach so, ich habe gedacht, du meinst einfach wegen Grusel. Ich habe es tatsächlich als gruselig aufgefunden. So.
Das haben viele. Aber also ich habe halt wirklich gesagt, okay, wir formulieren das jetzt mal nett. Aber womit könnt ihr denn halt gar nichts anfangen? Und es waren wirklich sehr viele, die das halt. Also zum Beispiel Burial Plot hat tatsächlich auch geschrieben, bei Sabaton kriege ich das Grausen.
Ja.
Oder Captain
Aufgabe Ali. Erkannt, richtig umgesetzt, ne? eins plus.
Electric Callboy im negativen Sinne, also die gab's natürlich auch. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, ja hier, Iceland Kills zum Beispiel, finden sie sehr gruselig, aber halt wegen der Musik an sich. Was aber auch mehrfach genannt wurde, und da werden wir jetzt drüber sprechen, und ich möchte an dieser Stelle einfach mal vorsorglich, weil ich glaube, das macht in diesem Kontext einfach mal Sinn, so eine Triggerwarnung rausgeben, dass wir jetzt über Themen sprechen, die möglicherweise nicht jedem so gefallen könnten, weil es geht jetzt um True Crime, um Mord, um menschliche Abgründe. Wenn ihr da so nichts mit anfangen könnt, dann ist das eure Warnung. Denn es geht jetzt unter anderem um die Band Skint. Die wurde nämlich in dem Zuge auch häufiger genannt. Mhm. Und Skint ist eine Band, die gerade einen ganz guten Hype erlebt, weil sie nämlich ein Thema bedient, was für sich wiederum einen großen Hype bedient. Und das ist nämlich True Crime. Und da gibt es ja jetzt den aktuellsten Fall, nämlich die Jeffrey Dahmer-Serie und auch die passende Doku dazu. Und die löst gerade halt eine ganz große Diskussion um Täterkult, um wie, was darf Kunst, was dürfen Medien eigentlich machen, was ist eigentlich noch ethisch vertretbar, was ist geschmacklos. Und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen. So unser Beitrag zu Halloween.
erstmal richtig heftiger Stoff, so ein bisschen.
Richtig, ja. Heftigen Stoff.
Ja.
True Crime. Lin, ein Thema für dich, mit dem du dich so befasst, ist das etwas, was dich catcht, oder kannst du da eigentlich gar nichts mit anfangen?
Ich verstehe die Faszination dahinter nicht tatsächlich. Also nicht, weil ich das irgendwie abartig finde oder da eine Wertung hintersetze, sondern ich kann einfach nicht nachvollziehen, was die Leute daran finden. Auch wenn es mir jemand sagt, bin ich immer so, ja, okay, ja, akzeptiere ich jetzt so, aber kann ich jetzt nicht zu relaten, wenn du so möchtest. Ich finde den moralisch-philosophischen Part dahinter interessant. Also darf man das? Ist das überhaupt okay? Das, was wir ja heute auch besprechen wollen, so ein bisschen. Gerade um die Dahmer-Serie ist es jetzt aktuell nochmal sehr krass entflammt. Andererseits sage ich auch, True Crime gab es halt in irgendeiner Form schon immer. Und es wurde immer, die Themen wurden immer aufgeführt. Und wenn es, ich sage jetzt mal, noch nicht mal die eigentlichen Sachen waren, sondern inspiriert von diesen tatsächlich passierten Verbrechen, halt irgendwelche Serien, die das quasi dann nutzen als Inspiration für ihre Verbrechen, die sind dann irgendwelche Crime-Serien, ja. Dementsprechend, ja, also für mich persönlich ist es nichts, ich finde es aber generell interessant, wie die Diskussion gesellschaftlich einfach zu diesen Themen einfach passiert.
Ja. Ein Argument, was du gerade gebracht hast, was man in einem anderen Kontext natürlich immer sofort entlarvt ist, das hat es ja immer schon gegeben.
Ja.
Das ist das stimmt. Also es gibt ja also Sachen wie Autopsy, was für mich so ein absolutes
Medical Detectives,
genau. Das ist ja so ein richtiges 90s-Ding eigentlich gewesen. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nicht sogar noch älter ist.
Auch deutsche Sachen wie Aktenzeichen XY ungelöst. Was, also klar ist das immer informativ und die rufen natürlich auch mit zur Hilfe auf, aber ganz ehrlich, müsste man das so in einem, also ne, das ist die Frage. Ist der Nutzen durch das Fernsehen so groß, dass es wieder gerechtfertigt wäre, die ganzen Sachen so aufzurollen und so detailliert darzubringen? Bringt es den Opfern oder den Familien der Opfern halt irgendwas oder haben sie dadurch eher Nachteile als Vorteile? Das sind alles Dinge, die finde ich als Frage sehr spannend und die kann man gut diskutieren. Das meine ich halt. Die eine Seite ist halt in mir, okay, nee, man sollte das nicht vernachlässigen und die Opfer dann quasi so ein bisschen da rauslassen, beziehungsweise nur als Opfer deklarieren, sondern wirklich auch die Menschen hervorheben. Und nicht die Verbrecher halt quasi glorifizieren, das ist ja der wichtigste Punkt. Auf der anderen Seite gibt's halt in irgendeiner Art und Weise schon immer diese Berichterstattung, schon immer dieses Interesse, das öffentliche Interesse an diesen Dingern.
Hm. Ne? No. Thilo, wie bist du True Crime Fan oder bist du da auch eher so bei Lin?
Tatsächlich hör ich sehr, sehr viel True Crime, war aber auch schon ganz früh, also ich hatte ganz früh einfach schon großes Interesse an so, an Krimis und so. Also von als Kind super viel Detektiv spielen und dann immer mehr so. Also es gab mit Sicherheit auch eine Zeit in meinem jungen Leben, wo ich unbedingt zur Kripo wollte. So. Ne? Und auch so Spurensicherung.
Detektiv Conan.
Arbeit, Profiling, das waren Sachen, die habe ich so voll früh schon interessiert.
Tatortreiniger. Und
tatsächlich einfach auch diese psychologische Komponente. Also was, ja,
das finde ich auch
super interessant. Welche Faktoren sorgen dafür, dass Leute so abdrehen? Also, und ich glaube, das ist auch auf jeden Fall Teil des Erfolgsrezeptes, dass da einfach eine unglaubliche Faszination draus entsteht. Dieses so, was muss biochemisch, was muss irgendwie in der Biografie, keine Ahnung, schieflaufen, damit Leute solche Wege einschlagen. Gepaart, glaube ich, mit so einer grundsätzlichen Faszination, die man in sich hat, und zwar die für alles, was so unter diesen riesen Schwafelbegriff das Böse fallen. So, ne? Und zwar auch, um sich selbst, glaube ich, davon abzugrenzen. Immer.
Ja, ja, ne? Genau.
Also, ich glaube, es findet immer diese, also so eine gewisse Interaktion halt mit den Themen statt, ne? So eine Rückkopplung zwischen sich selbst, seinem Leben und dann solchen Biografien auch. Wie Lin aber auch schon gesagt hat, das Phänomen ist ja definitiv nichts Neues. Das gibt's ja schon mega lange. Und eben auch nicht nur fiktional, sondern halt auch jetzt auf deutscher Ebene zum Beispiel durch Aktenzeichen irgendwie mit tatsächlichen Verbrechen, also tatsächlich Geschehenen. Relativ neu, mit jetzt so ein paar Jahren, ist aber natürlich das Medium Podcast für für diesen Themenkomplex. Und da kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen, woran das liegt, dass das so krass gut funktioniert. Weil irgendwie jetzt so als Fernsehformat hat es mich echt im Vergleich deutlich weniger interessiert als jetzt so im Podcast-Format. Und da kann ich nicht ganz ausmachen, warum das jetzt im Vergleich so krass eingeschlagen ist und immer noch einschlägt. Also es kommen ja gefühlt immer noch wöchentlich neue True-Crime-Podcasts irgendwie raus.
Ja, Wahnsinn. Und
tatsächlich auch große, ne? Also dann irgendwie neue Spotify Originals und so, ne?
Ja.
Also da scheint immer noch eine unglaubliche Nachfrage zu herrschen, dass da halt die Kohle auch in die Hand genommen wird für Produktion.
Ja, so, ne? Korrekt.
Ja.
Macht denn das, also hast du das Gefühl, wenn du jetzt sehr viel von den True Crime Podcasts konsumierst, hast du das Gefühl, das macht irgendwas mit dir? Also kriegst du irgendwann das Gefühl von, okay, das wird mir langsam ein bisschen too much, oder kommst du da gut mit klar?
Ja, es gibt so grundsätzlich so Folgenthemen, die ich skippe. Also es gibt schon, ich hatte schon Momente, wo ich irgendwie morgens mir meinen Kaffee gemacht habe und habe irgendwie dann gehört, wie, weiß ich nicht, darüber erzählt wurde, wie irgendwer zerteilt hat im Garten so. Und dann hältst du kurz in und denkst dir, Alter, was stimmt denn mit dir? So. Ne? Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Leute, die True Crime hören, auch machen. So. Ja. Sich dann auch mal zu hinterfragen, so, Alter, was ist denn mit mir? So. Also woher rührt diese Faszination? Ich glaube, ich kann diese ganzen schockierenden Details so, die kann ich so relativ gut ausblenden, weil ich mich jetzt persönlich halt voll auf diese psychologische Ebene konzentriere. Also mir geht es nicht um diese ganzen schockierenden Details so, sondern wirklich, was ist da schiefgelaufen? So.
Ja.
Ne? Natürlich gibt es aber auch eine entsprechend riesige Zielgruppe, glaube ich, die halt voll auf diesen Horroraspekt, glaube ich, abfährt, ne? Dieses so möglichst schockierend, und je schockierender die Details geschildert werden, umso krasser fand ich's so. Das brauche ich zum Beispiel gar nicht irgendwie.
Ich bin, seit ich denken kann, eigentlich auch Fan von, ich sag mal, Horrorelementen, sei es jetzt Videospiele, Silent Hill, Resident Evil und Co. lassen grüßen.
Da kommen neue Remakes raus, ne? Musste.
Kommen, ja, ich bin auch gehypt. Über natürlich sämtliche Horrorfilme, die damals im Fernsehen liefen. Ich hatte sehr früh einen Fernseher im Zimmer. Weiß nicht rückblickend, ob das eine gute Idee
ist. Ja, aber ich bist ein stabiler Kerl. Gescheitert hat ihn nicht, sagen wir
mal
so.
Ich bin nicht abgedriftet, sagen wir mal so. Aber ich habe halt sehr viel schon sehr früh, glaube ich, gesehen, was mich dann aber auch irgendwie fasziniert hat. Und dementsprechend bin ich dann auch bei True Crime natürlich gelandet. Aber ich bin aber auch großer Fan von guten Dokumentationen, muss ich sagen. Mhm. Und ich finde, dass gerade Netflix da sehr gute Arbeit geleistet hat bisher. An einigen Beispielen, wo ich sage, das ist handwerklich halt auch sehr gut gemacht. Mhm. Und nochmal aufs Thema Podcast aber zu sprechen zu kommen. Ich habe sehr viel Zeitverbrechen gehört, als das gerade rauskam. Das ist eigentlich nach wie vor auch einer meiner Lieblingspodcasts, weil ich auch die den Umgang mit den Themen eigentlich sehr, sehr gut und sehr hochwertig finde. Habe aber irgendwann auch mal gemerkt, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, als ich noch in Duisburg gewohnt und gearbeitet habe, bin ich immer mit der Bahn zur Arbeit gefahren. Mhm. Und da hatte ich halt irgendwie jeden Morgen so 30 bis 45 Minuten irgendwie von gehst aus der Tür bis dann irgendwann im Büro. Das heißt, ich konnte immer so eine gute Folge hören. Und das habe ich halt eine Zeit lang irgendwie jeden Morgen, jeden Abend gemacht. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass ich auch mental, dass es mir irgendwie in dem Moment nicht mehr so richtig gut ging und ich darauf immer noch so morbide Themen gepackt habe, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht sollte ich mal was anderes konsumieren, weil du gibst dich die ganze Zeit mit Dunkelheit, mit düsteren Themen und so. Vielleicht ist es gerade mal, vielleicht sollte es mal was an, ein Fußball-Podcast, vielleicht macht das mehr Spaß gerade. Deswegen die Frage da gerade drauf hin. Jeffrey Dahmer, wir sprechen gleich auch wieder über Musik, aber ich finde, wir sollten kurz den Kontext so geben, um dann auch auf Skin zu kommen. Jeffrey Dahmer ist ja gerade wirklich das heiß diskutierteste Beispiel, denn die Serie ist ja gerade mit Evan Peters in der Hauptrolle rausgekommen. Thilo, du hattest die ja gesehen. Mhm. Ich habe die auch gesehen, habe die vor wenigen Tagen auch beendet. Auch hier handwerklich in meinen Augen wirklich sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Thematisch ich bin auch zwiegespalten.
Ich bin halt gar kein Fan, Linda hat das vorhin angesprochen, von diesem Täterkult. Und das ist einfach auch was so.
Und das ist ein Selbstläufer.
Auf zwei Ebenen schwierig ist, weil einerseits dadurch halt so die Opfer halt komplett in den Hintergrund geraten.
Ja.
Und es ja einfach sehr, sehr viele Beispiele gibt von zum Beispiel Serientätern, die halt einfach auch, weiß ich nicht, ja, die da einfach auch noch aus dem Knast raus Kohle mitmachen konnten und sich vermarkten konnten und ja auf diese Aufmerksamkeit so unglaublich abgefahren sind. Und ich finde es so schwierig, das zu unterstützen in dem Moment.
Ja.
Nur weil gesellschaftlich die Sensationsgeilheit groß genug ist.
Mhm. Ja.
So. Ne, das, boah,
ich bin schwierig. Ich bin auch der festen Überzeugung, und das mögen sicherlich einige anders sehen als ich, aber wenn man eine gewisse, also es ist ja bekannt, dass die Gesellschaft sich super geil, super, super mega an diesen Mörder-Stories, sag ich mal, hochzieht, und gerade dieser Personenkult seit vor allen Dingen diese, ich sag jetzt mal, sehr menschlich wirkenden Mörder vor allen Dingen in den 60er, 70er, 80ern erst aufgekommen sind, diese Stories, halt sich automatisch bildet. Also du kannst es quasi gar nicht verhindern. Du kannst nur versuchen, es zu mildern. Und ich finde, wenn Netflix sowas wie diese Jeffrey Dahmer-Serie, ich habe sie nicht gesehen, ich kann es jetzt nur aus Nacherzählungen und Berichten und Diskussionen raus bewerten, es ist halt schwierig, du förderst das nur noch weiter. Also eigentlich hätte da Netflix aktiv gegen vorgehen müssen in der Serie. Ich kann jetzt keine genauen Ideen dazu geben, wie es hätte passieren müssen. Aber es ist ganz große Kritik, die ich immer wieder höre, ist halt einfach, dass Jeffrey Dahmer zu sehr in den Vordergrund rechnet und die Opfer halt zu sehr in den Hintergrund, und das ist halt das Problem. Und auch viele Opferfamilien, die dann jetzt durch diesen Hype dieser Serie auch wieder mit dem Thema konfrontiert sind, wurden ja auch gar nicht zu Rate gezogen, was ich auch super kritisch finde. Also das kann man nicht machen. Gerade wenn es noch so frisch ist. Also ich rede jetzt nicht von einer Familie, wo ein Mord im 19. Jahrhundert passiert ist und die Nachfahren, okay, da müssen wir irgendwann mal den Schlussstrich ziehen, die haben wahrscheinlich nichts mehr mit an der Kappe. Aber Jeffrey Dahmer, und da gibt es ja genug andere auch, die sind ja noch relativ frisch. Davon leben ja die direkten Nachfahren noch dieser Opfer. Mhm. Und das halt ohne deren Konsens beziehungsweise deren zumindest Beratung oder hinzuziehen zu veröffentlichen und zu erstellen, finde ich halt höchst kritisch und eigentlich auch nicht cool. Also bei aller Liebe zum Entertainment, das muss man, da muss man einfach so viel Schneid besitzen, die halt damit an den Tisch zu holen und zu sagen, hört mal, wir haben das vor, so soll es aussehen, ist das okay für euch, sie entweder mit ins Gespräch holen oder wenn sie sagen, ey Leute, ist nichts für uns, wenn es nur eine Kompensation ist für den Schmerz, den die wieder quasi erfahren müssen. Wenn Netflix sagt, hör mal Leute, wir wollen euch unterstützen, wir machen irgendwas dagegen, keine Ahnung. Wir setzen uns zumindest ein, damit es halt für euch erträglicher wird. Ist halt alles nicht passiert. Es gibt genug Leute, die da vorgekommen sind, also von den Opferfilmen. Ist nichts passiert. Netflix hat sich komplett rausgehalten, hat einfach die Serie veröffentlicht, findet den Hype jetzt geil, pusht das Ding halt ohne Ende. Ja, toll. Und die Leute, die wirklich zu Schaden gekommen sind, die haben halt nichts davon. Das finde ich halt, geht gar nicht. Dementsprechend bin ich auch sehr kritisch gegenüber dieser Serie eingestellt, dass sie halt so ist, wie sie ist aktuell.
Ja. Mhm. Tatsächlich, also die Kritik möchte ich absolut ernst nehmen, in jeglicher Form Familien, der Opfer. Mhm. Die Serie selber oder die Macher haben sich, und auch Evan Peters, da habe ich auch ein Interview zugeschaut, haben sich eigentlich als Ziel gesetzt, die Position oder die Perspektive von Dahmer halt so wenig wie möglich oder eigentlich am liebsten gar nicht einzunehmen, sondern wirklich die Opfer in den Vordergrund zu rücken. Und tatsächlich nimmt die Serie irgendwann, und ich möchte das jetzt nicht irgendwie krass in Schutz nehmen, nur sonst ein bisschen Kontext einfach geben. Es gibt sehr viele Themen, die noch links und rechts halt spielen. Also halt auch die Position der Polizei, die Fehler, die da gemacht wurden. Das Thema Rassismus und Homophobie ist ein ganz großes. Du hast am so Richtung Ende.
Auch vor allem im Kontext von Ermittlungsarbeit, ne?
Genau. Und
ganz krass.
Und das ist nämlich, das gibt dem Ganzen noch mal eine ganz andere Würze, dass du nämlich irgendwann das Gefühl hast, okay, eigentlich ist dieser Typ da mal natürlich ein Problem gewesen, aber ein vielleicht noch größeres Problem war eigentlich, wie wurde das Ganze.
Es offenbart halt weitere.
Genau.
Große, ja. Und, das sind Dinge, sorry, mein Mensch, kurz zu küchen, das sind Dinge, die ist der breiten Masse irgendwann egal. Also es ist gut, dass sie das ansprechen, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal vollkommen okay, aber du musst dir einfach davon ausgehen, aber erstmal, du musst dir einfach vom Dümmsten im Raum einfach safe ausgehen und das klar macht Netflix nicht. Das ist klar, dass durch so eine Serie wieder Personenkult geführt wird. Dahmer war ein gut aussehender Kerl, der sicherlich Qualitäten hatte, weil er so ein Soziopath ist, sag ich jetzt einfach mal, ohne jetzt krass in diese, ne, die sehr anziehend für manche Menschen ist, weil es so ein Spiel mit dem Feuer ist. Als Producer, als Netflix hätte ich dann gesagt, okay, ich muss davon ausgehen, dass Leute einfach nicht den gesamten Kontext greifen, sondern nur das Oberflächliche sehen. Da muss ich eigentlich irgendwie gegenwirken. Das haben sie halt nicht getan. Das ist so ein Ding. Schwierig. Finde ich wirklich, wirklich schwierig.
Meine zwei Cents noch, glaube ich, dazu. Ich finde, man sollte eigentlich auch aktiv den Leuten dazu noch so eine Art Begleithandbuch geben. In Form von, ich sag mal, einer Bewertung, von mir aus auch einer, ich weiß nicht, Dokumentation oder
Kontextualisierung einfach des Ganzen.
Genau, es gibt sehr, sehr viel von WatchMojo, die das sehr einfach zusammenfassen, was ist eigentlich echt an dem Ganzen, wo wurden Sachen gefaked für die Story, was halt einfach auch ein Ding ist, wenn du sowas halt auf eine gewisse Länge zusammenschneiden musst, damit es halt dramaturgisch auch funktioniert. Um auch sich zu vor Augen zu halten, okay, das sind da Dinge, die sind deswegen schiefgelaufen und so weiter und so fort, damit die Leute das auch wirklich verstehen. So. Finde, jeder, der sich mit dem Thema irgendwie befassen möchte, sollte das tun. Er sollte auf jeden Fall noch den nächsten Schritt gehen und da sich auch noch mal ein bisschen weiter, zumindest mal was angucken, um zu verstehen, warum gewisse Dinge wie passiert sind. Und ich möchte an dem, ich hatte tatsächlich letztes Jahr zu Weihnachten, weil ich sehr gerne Graphic Novels lese. Es gibt eine zu Jeffrey Dahmer von einem Mitschüler, der die geschrieben hat. Allerdings geht es da um sein Leben bis zu dem ersten Mord, der geschehen ist. Und das basiert wirklich auf Gesprächen auch von Leuten, die ihm sehr nahe standen, mit anderen Mitschülern, Leuten, die auf der Straße gewohnt haben und so weiter. Es geht sehr, sehr viel um die Kindheit und sehr, sehr viel einfach auch, was da schiefgelaufen sein müsste oder ist. Und sehr zu empfehlen, es gibt auch einen Film, My Friend Dahmer, heißt das Buch, heißt auch der Film, der das Ganze quasi dann einfach in Bewegtbild nochmal gesetzt hat. Wer da Bock drauf hat, weil er dieses ganze Rabbit Hole irgendwie jetzt auch schon durchlebt, würde ich auf jeden Fall auch nochmal empfehlen, weil es dann nochmal so mehr um die Hintergründe vor dem Ganzen geht. Das auch nochmal so als Hinweis. So, Jeffrey Dahmer unter anderem sehr oft auch schon irgendwie in Songs verwurstelt worden. Skint, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, setzen dem Ganzen jetzt so ein bisschen die Krone auf. Weil wenn wir nämlich sagen, wie wird ein Täterkult eigentlich, wie wird das ganze Thema irgendwie behandelt, finde ich, wird das bei Skint in irgendeiner Form nochmal ganz jetzt fehlt mir schon wieder das Board. Es wird frei auf die Leute freigelassen. So.
Und ohne Kontext geliefert
quasi. Ohne Kontext, ohne Anleitung. Und ich bin nicht ganz sicher, mal so einleitend, wie ich damit umgehe. Als Musikfan, sagen wir mal so. Skint, eine Band, offiziell aus Australien, inoffiziell nicht so richtig. Wir werden euch das an dieser Stelle jetzt nicht ganz lüften, wo die Band und die Sängerin vor allen Dingen eigentlich herkommt. Wenn ihr das unbedingt wissen wollt, googelt's halt. Ansonsten, sie machen sehr viel, packen sie hinter Masken und verstecken sich, was ich absolut cool finde für die Inszenierung dieser ganzen Band. Was sie allerdings halt, und das ist halt jetzt die Kontroverse drumherum, in jedem Song besprechen sie halt einen einzelnen Kriminalfall, einen Täter, benennen diese Sachen halt auch entsprechend. Es gibt den Song John Wayne Gacy, übrigens auch eine Netflix-Doku, die gerade frisch rausgekommen war. Ich nenne ihn jetzt mal Killer-Clown.
Der Killer-Clown.
Es gibt Armin Meiwes, der Kannibale von Rothenburg und noch weitere. Und so heißen die Songs und so werden die Musikvideos auch gestaltet.
Ist es nicht im Grunde einfach, also so wie es jetzt halt True Crime Podcasts gibt, gibt es jetzt diese True Crime Band Skint?
Ja, in der Tat.
Also es ist nicht einfach nur wieder irgendwie ein anderes Medium so?
Es ist die Frage. Also
oder beziehungsweise man kann das ja auch so. Hier kennt ihr diesen Klassiker Modest Mussorgsky, Bilder einer Ausstellung, wo jemand quasi Gemälde vertont hat, beziehungsweise Musik gemalt, weiß ich gerade nicht mehr. So. Und im Grunde ist es ja, das ist eine Vertonung von Bildern im Grunde, beziehungsweise von Realgeschehnissen. So. Also das ist jetzt aus künstlerischer Sicht nichts Untypisches. Ich glaube, was das so krass macht, ist natürlich einfach die Art des Inhalts und die Tiefe der Darstellung auch, ne? Das hebt es dann natürlich hervor. Grundsätzlich ist es als Stilmittel aber erstmal völlig legitim und nicht neu. Mhm.
Ne? Das in jedem Falle. Ich glaube, das Problem in Anführungsstrichen, und wie gesagt, ich habe hier auch noch keine konkrete Meinung für mich persönlich gefunden, weil ich sie musikalisch eigentlich sehr spannend finde. Es hat halt so einen, ich würde es jetzt mal unter Industrial fassen, wobei das sehr viel ist.
Ich weiß, was du meinst, aber ich habe mir das nochmal angehört. Das ist halt schon sehr düsterer, darker Popmusik. Weil
ja, auch.
Es ist halt super catchy. Die Vocals sind sehr, sehr poppig, sage ich jetzt einfach mal. Es ist ungefähr so poppig, wie auch Sleep Token Pop-Elemente drin hat. Mhm. Ne? Natürlich, für Pop ist es dafür, ist das Thema zu düster und die Inszenierung zu düster und auch nicht massentauglich, wenn du es so möchtest. Aber die Musik ist schon sehr zugänglich und könnte sicherlich auch vom reinen Sound her locker im Airplay landen. Ne? Das ist so das Ding dahinter, finde ich.
Zumindest gewisse Songs, glaube ich.
Ja, okay.
Auch. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel den Song Columbine, den ich als Song eigentlich sehr, sehr spannend finde, weil er auch wie so viele andere von ihnen sehr creepy ist, aber halt auch so dieses Ratatata, was sie da macht, ist irgendwie ein cooles Element. Allerdings basiert der Song natürlich auf dem Columbine-Schulmassaker Und ich weiß nicht, ob ihr euch das Musikvideo dazu angeschaut habt.
Doch, ich habe das, kenne das Video. Ich habe sogar, bin auf YouTube vor 2-3 Jahren mal drauf gestoßen, als das gerade rauskam, weil ich nach dem Featuring gesucht, also der hat dem Künstler im Featuring gesucht, der Bill Saber, der zu damaliger Zeit auch ein Featuring mit Within Destruction gemacht hat und ich wissen wollte, wer ist der Typ. Und dann kam das tatsächlich als erstes, als ich seinen Namen eingegeben habe. Finde ich gut gemacht. Gerade so ein bisschen auch, ne, im Video, das finde ich halt gut. Es geht im Video hauptsächlich um die Opfer oder um ein Opfer in dem ganzen, in der ganzen Sache, was ich sehr gut finde. Nichtsdestotrotz auch wieder eine Frage der Verherrlichung des Ganzen mit den beiden Typen. Ne, schwierig. Lustigerweise, vielleicht so kurzer Funfact, gerade Columbine war ja auch so ein Punkt in der amerikanischen Gesellschaft, der ganz krass den Fokus auf Metal gelegt hatte.
Ja,
auf Marilyn Manson, Slipknot, alles, was zur damaligen Zeit brutal war oder in krass Aufregung erregend hat, wo sich auch dann diese Musiker mehrmals zu äußern mussten in dem Falle. Ne? Also Marilyn Manson musste sich mehrmals dazu opfern, weil die beiden Jungs das auch gehört haben, diese Musik. Die beiden Täter musste sich auch Marilyn Manson sehr oft erklären und auch gerade Corey Taylor hat sehr oft was dazu sagen müssen, gerade in den Anfängen, das war ja gerade als Slipknot so den ersten Hype quasi mit sich genommen hatten und dann auch Spit It Out und sowas später auch rauskam. Also es ist schon, finde ich irgendwie krass, es ist wieder, dass das schnell, dass wie so viel an Musik sich um dieses Thema quasi dann auch dreht mit Skint.
99 übrigens passiert das Ganze und das war ja quasi dann auch, Woodstock 99, was da alles so in dem Jahr passiert ist, da ist eine ganze Menge los gewesen. Ich muss sagen, ich habe großes Unbehagen gehabt, nachdem ich das Video gesehen habe. Also ich gerade die anderen, John Wayne Gacy und so, das ist natürlich dann sehr explizit mit Blut und so weiter, aber gerade Columbine fand ich irgendwie dann doch schwierig. Also vielleicht, weil es nochmal eine krasse Thematik ist, so, ne?
Weil es halt die ganze Zeit so mitten in der Tat sitzt. Du siehst die ganze Zeit, es fokussiert die ganze Zeit auf diesem Opfer, auf dieser Frau, die sich ja nachher in der Bücherei versteckt und du siehst halt, wie die Typen da rumlaufen. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Bei den anderen Videos ist es mehr so sehr suggestiv. Es gibt nicht so direkt den ganzen Kontext wieder. Du musst dir das den Rest so ein bisschen dazu denken, weil es wahrscheinlich auch zu grafisch wäre, um es zu zeigen. Aber halt so ein, ich sag jetzt mal so eine Schießerei in dem Sinne, ist halt anscheinend dann für die Medien nicht so krass, zumindest für YouTube nicht so krass, dass es halt gezeigt werden kann. Ne?
Es ist auf jeden Fall eine Band, wo ich mich frage, ob das eine neue Grenze jetzt überschreitet und Genres und ich sag mal Kunst an sich definiert sich vor allen Dingen dadurch, dass es halt sukzessive Grenzen überschreitet, Grenzen ausdehnt. Also man muss sich ja eigentlich nur mal anschauen, wie gewisse Horrorfilme zu jeder Epoche eigentlich konsumiert und rezipiert wurden. Dass viele Sachen auf den Index gelandet sind, die, wo man heute sagt so, Leute,
come on, ja, ne? Wie war das? So. Dieser Zombie-Film, wie heißt er?
Dawn of the Dead?
Dawn of the Dead, der ursprüngliche Film, der ist irgendwie vor ein paar Jahren erst vom Index runtergenommen
worden.
Wo du denkst, das ist einer, der ist ja irgendwie aus den 70ern oder 80ern oder so gewesen.
Ja, 74, glaube ich.
Ganz, ganz schlimme Practical Effects quasi, wo du denkst, so heute, so, ja, ich sehe ja, dass das nicht echt ist, sondern nach dem Motto, wurde jetzt also, erst vom Index genommen.
Ja. Ne? Man muss da sagen, dass so wir als Menschheit da auch über die Jahrzehnte so krass abgestumpft sind, was Inhalte angeht. Als irgendwie hier von Hitchcock die Vögel rauskamen, sind die Leute schreiend aus dem Publikum gelaufen und waren halt richtig fertig mit den Nerven. So, den guckst du jetzt und schläfst.
Ja.
Ne? Und ich glaube, dass da, weiß ich nicht, also was, wo ist da jetzt überhaupt noch so die Schmerzgrenze und die ist dann aber auch ja sowieso total subjektiv. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie alle schon und auch teilweise in so jungen Jahren einfach Sachen sehen konnten, weil sie ja auch dann einfach so schnell zugänglich sind.
Das Internet, mein Freund, das Internet,
ja,
Alter.
So, ja, sorry, also irgendwie kannst du ja nichts mehr mit irgendwas toppen. Also es ist einfach ultra gruselig, finde ich, und auch echt bedenklich so. Jetzt um auf die Frage, also beziehungsweise um aufs Kind und so zurückzukommen, ist ja immer so die Frage, was Kunst so darf. Ich glaube, Kunst darf erstmal alles, aber man selber als RezipientIn entscheidet halt, ob, ja, wie man es findet, ne? Und ob es in mein eigenes in mein eigenes Wertesystem und Grenzensystem von Kunst halt passt. So, und bei meinem geht's dann irgendwie auch an die Grenze, wo ich sag, ich find's schwierig, ich find's jetzt bei dem Columbine-Ding einfach auch zu retraumatisierend, also das retraumatisierende Potenzial finde ich da deutlich zu hoch. Und dann finde ich es nicht cool, wenn damit Geld verdient wird. So,
Punkt. Ja.
Schocken um des Schockens willen und so, bin ich einfach gar kein Fan von. So. Soll den jetzt natürlich das gar nicht unterstellen, sondern quasi jetzt von Skint auf allgemeinere Ebene gepackt. Mhm. Ne? Finde ich es grundsätzlich nicht cool. Sollte jetzt keine Unterstellung sein.
Ja.
Und da natürlich dann auch wieder halt dieses Täterkult-Ding. So,
das ist es
halt nicht bei einem Song wie Armin Maivis, so ist ja völlig klar, dass jeder Zweite dann googelt, wer ist das,
klar,
die Person, die vorher nicht kannte, und warum, also warum soll diese Person die Aufmerksamkeit bekommen, da weiß ich aber nicht warum, so.
Ne? Ja, ich gehe mit. Also irgendwo langsam merke ich auch, dass bei mir da so gewisse Grenzen einfach auch erreicht sind. Ich finde die Band an sich immer noch spannend. Sie sind auch Support bei Ice and Kills nächstes Jahr, wenn die zu uns kommen. Es ist live wirklich sehr, sehr gut. Es macht was mit dir. Ich habe sie bei Rock am Ring dieses Jahr sehen können. Ich würde mal sagen, also sollte man sich anschauen, wenn man die Chance hat. Ich würde sie jetzt auch nicht, ich würde jetzt hier auch gar keine Werbung gegen, ich würde keine Werbung gegen sie machen wollen. Ich persönlich tue mich irgendwie nur schwer, wann ich mir die Musik und das Ganze irgendwie geben möchte. Wir haben auch schon ein paar Mal überlegt, ob wir das auf einer Party spielen können. Finde ich schwierig irgendwie. Es fühlt sich nicht gut an.
Wir hatten es ja letzte Folge schon. Wegen Lorna Shore hatten wir das ja.
Genau.
Ne? Wann würde man sich das anhören? So.
Ja.
Also, zu welcher Stimmung, zu welcher Tageszeit, in welcher Situation würde ich mich dazu entscheiden, diese Band jetzt zu hören? Und bei mir gäbe es einfach keine, außer als Vorbereitung für den Podcast. So.
Ja, ne? Stimmt.
Und für mich ist das dann immer jetzt auch ganz konkret auf das bezogen, was leistet diese Band für mich als potenziellen Hörer auf musikalischer Ebene? Und da sage ich halt ja nicht viel. Also, weil ich eben keine Situation ausmachen könnte, in der ich das konsumieren wollen würde.
Ja, es gibt ja, ich glaube, Thilo, du hattest das vorhin ja gesagt, es gab ja schon viele Beispiele in der Vergangenheit. Mudvayne, Nothing to Gain, über Ed Gein, der wiederum übrigens auch einer der Vorbilder für das Schweigende Lämmer war. Und wenn man mal auf diese Ebene, wie kann man sowas eigentlich, wie kann man so ein Material eigentlich nehmen und in ein audiovisuelles Medium verpacken oder in eine Geschichte verpacken, ohne dass man halt wirklich die Opfer oder dass man Namen nennen muss und dass man das ganze Ding eigentlich nochmal so explizit anrühren muss. Ist das eigentlich für mich ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann? Es ist ja letztendlich passieren da auch ganz furchtbare Dinge, aber das ist bei weitem ja noch nicht so problematisch, wie jetzt zum Beispiel bei Dama, wo du halt auch Leute, wo SchauspielerInnen, aber in dem Fall Schauspieler, Opfer nachspielen, die dann halt onscreen ermordet werden und was dann einfach auch schwierig ist für die Familien, die das halt mit ansehen müssen, wenn sie es tun. Da habe ich mich auch gefragt, ob man nicht eine eigenständige Serie hätte machen können, die inspiriert davon ist, aber die halt komplett diese ganzen Familien in Ruhe lässt. Ne?
Im Endeffekt denke ich das nämlich genauso. Das wäre sicherlich möglich gewesen, auch für Netflix, auch ohne, weil Netflix, also ich sag mal, die Serie funktioniert halt so gut, weil es halt auf real, also weil es wirklich so real ist und weil du halt wirklich echte Menschen damit einbringst, glaube ich, ist dann der Schockfaktor einfach höher.
Absolut.
Aber es ist halt, ja, wie gesagt, für die Familien und die Opfer halt überhaupt nicht cool. Und das, da wird einfach Kasse damit gemacht. Das ist halt wirklich, es würde sonst nicht so krass funktionieren, wenn es halt nicht so wäre. Aber es wäre vielleicht inhaltlich nicht viel anders, wenn sie es vielleicht nicht mit den realen Zuständen gemacht hätten, sondern es einfach umbenannt hätten. Da hätte man auch mehr Spielraum gehabt, das Ganze ein bisschen artistischer aufzudröseln, vielleicht nicht eins zu eins dem Originalmaterial nachzugehen. Weil wenn du auch jetzt Sachen machst, als Producer dieser Serie, ohne oder Sachen veränderst, die in der Realität vielleicht nicht so passiert sind, aber weil sie für den für das Kunstwerk oder für diese Kunst dahinter besser funktionieren, das ist halt auch schwierig. Egal wie es ist, ob es jetzt den dafür da mal mehr bevorzugt oder mehr negativ stellt, ist vollkommen egal. Es verfälscht wieder die Realität und das darf halt eigentlich nicht passieren.
Es ist ja im Grunde auch bei, weiß ich nicht, Bands, die in, sei es jetzt in Songs, also mit Songtiteln oder dem Bandnamen selbst irgendwie da referieren. Also auch wenn es das jetzt damals noch nicht gab als Phänomen, aber es war im Grunde damals schon ein komplettes Clickbaiting-Prinzip. So. Und das ist halt dieses Schocken um des Schockens willen und daraus irgendwie, ja, dann als besonders krass angesehen werden. So. Und das ist was so, das hat früher natürlich auch, also gerade so auf Jugendliche hat das natürlich einen krassen Impact so und funktioniert komplett, wenn du jetzt Children of Bodom nimmst und Forststammer, wo der Name herkommt und bla bla bla, so. Klar denkst du dir dann, boah, die sind krass. So, ja. Keine Ahnung, das ist jetzt eine super pseudo-erwachsene, spießige Aussage, so. Heute finde ich es halt nicht mehr krass, so. Heute denke ich, also heute hinterfrage ich das halt und denke mir so, boah, muss nicht sein. Du kannst halt auch ohne das geile Mucke machen, so.
Ja, keine Ahnung. Absolut.
Lustigerweise, wo wir es gerade nochmal angesprochen hatten, es ist mir auch jetzt gerade erst in dem Moment aufgefallen, auch in dem Thema, dass der Case of Strain, das Album Wormwood von 2010, tatsächlich auch so ein Meilenstein von dieser Band, der jetzt vor kurzem erst auch in einer Tour zelebriert worden ist quasi, weil das halt 2020 nicht möglich war, dieses 10 Jahre zu quasi zu feiern, hat auch super viele Referenzen auf Serienmörder und sowas, ne? Also es gibt den Song Ramirez, der ja auch an den gleichnamigen Serienmörder geht. Es gibt den Yuna Bomber, so heißt der Song, der auch an die The Beast gibt's, ist der Opener des Songs, der an Manson quasi tatsächlich angelehnt ist, der Charles auch Manson, war. Ja, genau, Bay of Pigs, das war das dieser Kult um den Jim Jones, der sich ja irgendwann auch quasi diesen kulturell diese Sekte einfach, die sich ja auch dann
Jonestown, kollektiv, oder?
Genau, Jonestown. Ja. Also es ist wirklich krass, es ist mir gerade erst aufgefallen jetzt in dem Moment, wo wir drüber sprechen, dass das halt auch sehr viel Inspiration davon hat. Ich bin da bei Thilo, es ist halt nur Schock, also ich glaube, wenn ich jetzt nicht nachguckt, wäre es mir nicht aufgefallen. Aber da geht es vielleicht auch eigentlich nur um den Schockfaktor, die Namen zu nennen und dann damit ein bisschen Kasse zu machen einfach. Ne? Das ist schon, genau.
Ja. Wir sind zeitlich tatsächlich jetzt schon relativ weit. Ich möchte es aber zumindest mal kurz erwähnt haben.
Ja.
Unsere lieben Freunde von Sabaton sind ja in der Hinsicht natürlich auch schwierig. Ich lass uns das relativ kurz halten, weil ich würde gerne noch über ein paar andere Songs sprechen. Aber bei denen ist es ja auch so, die thematisieren ja primär Krieg und Schlachten und so weiter. Ich habe mir heute Morgen ein Musikvideo zu, wie heißt denn jetzt, Field of, schieß mich tot, passiert jetzt im Kontext überhaupt nicht gut, aber, bitte?
Fields of Ghost oder so, nee, ich weiß es auch nicht
mehr. Irgendein, weiß ich nicht, aber.
Fields of Gold von Sting.
Ja, genau, den haben sie gecovert, nein, wo sie halt auch einfach eine Kriegsszene einfach zeigen und es ist halt auch so eine Sache, wo ich mich frage, wer hört sich das eigentlich ernsthaft an und wieso, ne? Also es gibt natürlich einen Markt, es gibt ja auch Leute, die Panzer nachbauen und sowas, also so Modellbau und so und tue ich mich halt aus den Gründen auch irgendwie schwer. Die Band selbst sagt ja, dass sie den Krieg nicht glorifizieren wollen. Das ist eine Aussage, die man natürlich tätigen kann, aber gerade aus den Gründen ist das irgendwie eine Band, wo ich auch irgendwie immer automatischen Bogen drum mache, weil das einfach null meine Themen sind, finde ich.
Ja, es ist schwierig bei Sabaton. Also müssen wir auch so fair sein, wir stecken alle nicht im Thema drin. Ne? Es gibt halt wirklich sehr viele Fans, die Fans von historischen Events sind und dazu zählen auch Kriege. In Kriegen passieren sehr viele Dinge, die man erzählen kann.
Klar.
Storys, die sehr unwirklich und fantastisch wirken, in Anführungsstrichen.
Ja.
Deshalb ist die Faszination hinter sehr groß. Ich kann auf einer gewissen Ebene die Faszination für Krieg verstehen. Ich meine, ne, mal Hand aufs Herz. Jeder spielt auch, ich spiele Shooter, jeder guckt sich Kriegsfilme an. In irgendeiner
Natürlich,
Weise ist das safe. Nicht anderes als dieses Medium. Ich hatte die Band mal beim Rock am Ring Interview 2019, hatte ich sie im Interview, gibt's aber YouTube, ich warne euch nur vor, ganz schreckliches Interview, weil ich mich null darauf vorbereitet habe. Ich war wirklich, das war auch die Geburt des Sabaton-Memes im Endeffekt ja. damals. Und ich hatte mich sehr schlecht darauf vorbereitet, deswegen bitte seht's mir nach. Da habe ich aber das Thema angesprochen. Ich so, wie wichtig ist denen halt die historische Akkuratheit ihrer Songs und das, was sie erzählen. Das sagten die selber bestätigt, also das ist der größte Punkt bei ihnen. Und ich habe sie auch gefragt, wie wichtig ist ihnen für sie auch das Thema Geschichte? Denken sie, das ist einfach was, was man erzählen wird? Und da fand ich auch die Antwort eigentlich ganz gut. Wir sagten, das muss erzählt werden, damit halt Generationen, die nicht drin gesteckt haben, in irgendeiner Weise schon wissen, was da passiert ist und warum das passiert ist und warum Kriege geführt worden sind und dass man vielleicht nicht mehr tun sollte. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Nichtsdestotrotz nutzen sie natürlich das ganze Image und das Ganze, was darum aufgebaut ist, um halt auch Geld zu verdienen. Sind wir ganz Klar. ehrlich. Mhm. Was ich ganz cool finde, die Jungs haben einen eigenen YouTube-Channel mit einem zusammen mit einem Historiker aufgebaut, der halt quasi die Themen ihrer Songs auch dann quasi behandelt. Also der Song wird quasi als Vorbild genommen, um halt die Geschichte um darum herum, die wie sie wirklich passiert ist, halt zu erzählen. Ich habe einen guten Freund, der auch Historiker ist, beziehungsweise gerade im Geschichtsstudium ist, sehr interessiert, hat auch schon einige Arbeiten über diverse Kriege und sowas in der Richtung halt geschrieben, der das auch sehr genau beleuchtet und sagt, Sabaton ist halt wirklich so die amerikanisierte Version von Historie, wenn du möchtest. Ne? Es ist sehr Epos behaftet, es lässt vielleicht ein paar Dinge aus. Es ist jetzt nicht unbedingt falsch, was sie sagen, aber sie lassen viele Sachen aus, die im Kontext vielleicht nicht ganz so falsch wären, sie zu nennen. Zum Beispiel gibt es halt einen älteren Song von denen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, auch jetzt gerade den Namen vergessen tatsächlich, da geht es hauptsächlich um eine Schlacht zwischen Deutschen und Amerikanern im Winter des Zweiten Weltkriegs. Oder einem Winter im Zweiten Weltkrieg, der ist halt, er blendet halt so ein bisschen den ganzen Nazi-Kram, sage ich jetzt einfach mal, aus. Oder generell, wenn es um die Deutschen geht, wird halt gerne mal ausgeblendet, dass wir da von der Wehrmacht sprechen. Und das ist halt so schwierig, weil es auch einfach, du kannst einfach nicht sagen, ich betitel oder besinge jetzt die strategischen Errungenschaften der Wehrmacht, ohne halt dabei zu sagen, ey Bruder, das sind halt einfach die Nazis, das ist das dunkelste Kapitel Deutschlands. Du kannst nicht einfach das in ein positives Licht rücken. Du musst es eigentlich entweder klar erzählen und kontextualisieren oder du musst halt das halt, also die Glorifizierung darfst du nicht bringen. Weil dann kommst du ganz schnell wieder in diese Gefilde, wo du auch rechte und faschistische Strömungen einfach glorifizierst und dann bist du in dem Punkt, ey, da soll man nicht hin. Da ist auch wirklich der, also davor ist eigentlich schon der Schlussstrich zu sagen, reicht. Hört auf, lass gut sein. Ne? Also es ist schon, Sabaton ist ein schwieriges Thema. Ich denke, so per se ist es, sind sie nicht, haben sie auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, wenn die Leute sie hören wollen. Grundsätzlich.
Und das sagst du als Fan.
Das sage ich als Fan. Nur für alle, die jetzt nicht, mit Anführungszeichen sage ich als Fan, wenn man das feiert, kann man das gerne hören. Ich finde, bis jetzt war noch nichts dabei, wo ich sie hundertprozentig sage, das ist ein Ausschlusskriterium, aber die Faszination dahinter, ja gut, das ist einfach, verschließt sich mir genauso. Oder uns wahrscheinlich, euch dreien, euch anderen beiden auch. Also, genau.
Du hast gerade Interview angesprochen, das will ich noch kurz hinzufügen. Es gibt auch ein Interview von der lieben Natascha für Morcore bei Rock am Ring dieses Jahr mit Skind, wo es auch nochmal so ein bisschen Kontext gibt. Das gerne auch mal anschauen, wenn ihr euch für die Band interessiert. Thema Krieg. Jetzt kommen wir noch mal auf so ein paar Beispiele mal schnell im Schnelldurchlauf, die auch sich mit realen Themen mehr oder minder befasst haben, ob ihr das wusstet oder nicht. In dem Video zu Ghost of You von My Chemical Romance, das Video hat über eine Million Dollar gekostet, glaube ich, spielt die Band ja quasi den D-Day oder Omaha Beach Landung nach. Sehr aufwendiges Video. Ich mag den Song sehr, sehr gerne. Bei dem Video tue ich mich tatsächlich auch immer so ein bisschen schwer. Ich mag zwar auch den Soldaten James Ryan als Film.
Band of Brothers,
Super-Serie. Bitte?
Band of Brothers, auch eine super Serie, die ja auch um die Situation oder um die genau. Zeit spielt.
Da auch, ne, da die Frage, warum mag man sowas, muss man sowas mögen, aber bei dem Video ist es halt auch jedes Mal, es hinterlässt mich jetzt nicht fröhlich, so, ne?
Ja, finde ich aber in dem Kontext ganz gut. Also ich finde das Video tatsächlich sehr gut, weil es halt nicht glorifiziert, sondern es zeigt so ein bisschen, wie die Soldaten im Nachgang oder beziehungsweise die ganze Situation verarbeiten. Genau. Auch, ich weiß nicht genau, ist der Song auch vom Inhalt in der Richtung? Also das war auch das, worauf sie abgezielt hatten damals?
Nee, es geht mehr um das Grundthema Verlust,
okay.
Glaube ich.
Gut, finde ich aber trotzdem auch in dem Zusammenhang wirklich passend. Und wenn du sowas behandelst, gerade sowas dann und du halt dann um die menschliche Komponente, die damit in halt das in dem Licht rückst und den Leuten halt vor Augen führst, ey, das ist halt für die Soldaten eine unglaubliche Belastung gewesen, nicht nur körperlich, sondern auch alles, was danach kam, und weil das einfach einer der schlimmsten Tage des Zweiten Weltkriegs war, muss man auch einfach so sagen, auf beiden Seiten, dann finde ich das vollkommen fein. Dann habe ich da eigentlich gar nicht so ein Problem mit, weil dann glorifiziert es nicht. Es zeigt einfach nur, was passiert ist, und setzt auch einen Kontext da jetzt einfach mal dazu, ne?
Ja. Jeremy Pearl Jam. Packen wir mal so ein kleines Retro-Stückchen hier in die Sendung. Handelt von einem 15-Jährigen namens Jeremy Wade Dell, den echten Fall dazu, der sich in der Klasse vor den Augen seiner Mitschüler erschossen hat. Und in dem Video wird das nicht ganz explizit, aber es wird auf jeden Fall sehr explizit behandelt, das Thema an sich. Hat damals für Aufruhr gesorgt. Es gab jahrelang auch nur eine Cut-Version des Videos. Das ist vor 2 Jahren dann in der Uncut-Version auch erschienen zum National Gun Violence Awareness Day. Das mal so, weiß nicht, ob ihr da einen Kommentar zu habt, aber ist vielleicht auch eine interessante Side-Note für Leute, die den Song vielleicht auch schon nicht mehr kennen, möglicherweise. Mhm. Flyleaf Cassie, das wusste ich zum Beispiel nicht. Weiß ich, ob euch das bekannt war.
Nee.
Dass es da auch um das Columbine-Massaker ging. Cassie Renee Burnell, eine Schülerin, die damals umgekommen ist. Und die wohl... Die Story drumherum ist so, und sie stimmt anscheinend auch gar nicht ganz im Nachhinein, dass die Cassie sehr gläubig war und von dem Eric Harris, einem der Attentäter, bevor sie erschossen wurde, wohl gefragt wurde, ob sie in Gott glaubt, und sie dann ja gesagt hat und quasi als Märtyrerin dann gestorben ist. Und das ist auch Teil des Textes, also der Refrain ist ja "Do you believe in God?" Und dann irgendwie in "I will pull the trigger" oder irgendwie so. Und im Nachhinein ist es wohl aber so gewesen, dass sie das gar nicht so gesagt haben soll, sondern jemand anders, was das Ganze nochmal in ein anderes Licht gerückt hat. Aber da Flyleaf auch eine sehr christliche Band sind, ist es natürlich für sie, für ihre Story, sage ich mal so, ganz passend. Pierce the Veil, Circles. Ich kannte den Song vorher nicht. Aber handelt textlich zu gesehen zumindest von den Bataclan-Attentat 2015 November. Und noch 2 Beispiele, die ich finde, die das Ganze, die, sag ich mal, schwierige Themen eigentlich ganz gut verarbeitet haben, finde ich. Rise Against, Make It Stop, September's Children. Song gegen Homophobie und Teen Suicide. Der allerdings mir auch immer so ein bisschen Unbehagen bereitet, der ist auch so ein Party-Klassiker auf den Baukorb-Partys. Ich glaube nicht nur da, sondern grundsätzlich, weil er auch ein Hit ist. Ich weiß aber nicht, ob Leute wissen, dass es halt um dieses Thema geht. Es wird ja zum Ende hin auch die Namen von Jugendlichen, die sich das Leben genommen haben, werden auch explizit genannt. Allerdings ist es natürlich ein Song, der auf das Thema halt entsprechend hinweist. Und da einen Fokus drauf legt, dass das ein Problem ist. Und in eine ähnliche Kerbe schlägt halt The Kids Aren't Alright von The Offspring. Der, glaube ich, auch anhand des Textes relativ schnell deutlich macht, worum es da geht. Ich sag mal, ähnliche Probleme. Und den Song hatte Dexter Holland damals geschrieben, nachdem er seine Hometown Garden Grove in Kalifornien besucht hatte. Und der Meinung war, naja, wenn du in Amerika ja groß wirst, dann solltest du ja eigentlich eine goldene Zukunft haben. Ja, aber dann das Gefühl hatte, hier läuft einiges schief, gerade bei den Jugendlichen.
Ja, vielleicht auch noch zwei Sachen, Mike, weil du es auch drinstehen hattest, weil die wollte ich gerade erwähnt haben. Cranberries Zombie ist ja über die Situation in Northern Ireland quasi passiert, Anfang, ich meine Mitte der 80er, das ist ja die Zeit, wo es sehr viele Auseinandersetzungen zwischen der IRA und den britischen Regierungen gab, weil da ja diese, ja, ich sag jetzt mal, diese Trennung von Irland und Nordirland halt ein ganz großes Thema war. Und es auch wirklich zu vielen Toten gekommen ist in der Zeit. Und gleichzeitig ist ja auch Sunday Bloody Sunday von U2 und auch gecovert von Ignite halt auch ein, also es ging da um den blutigsten Sonntag quasi innerhalb dieses Konfliktes, wo einfach sehr viele Leute verstorben sind. Die hat damals Bono extra noch geschrieben und ganz groß quasi war das ein Thema, was die halt damit hervorgebracht haben. Fand ich in dem Zusammenhang auch gut, weil es halt nochmal ein Licht, also das Ding nochmal, also ne, es kontextualisiert das, es bringt das ganze Thema ins Licht, auch nicht in einer glorifizierenden Art und Weise, sondern einfach in der Weise, dass es halt einfach den Leuten wieder ins Gedächtnis gerufen wird, dass es das gab. Ne?
Ja.
Genau.
Damit würde ich hinter dem Thema vorerst einen Haken setzen. Mich würde natürlich, oder uns würde natürlich super interessieren, liebe HörerInnen, wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik? War euch das bewusst, vielleicht auch bei so Songs wie Cassie von Flyleaf war jetzt ein Beispiel, wo ich das einfach bis hierhin gar nicht wusste, dass das Thema ist. Pierce the Veil Circles klingt auch gar nicht danach. Ist aber nach den eigenen Angaben von Vic Francis halt entsprechend das Thema gewesen. Und noch bei weiteren, ist das für euch relevant? Ist das, macht euch denn sowas, wie hört ihr so einen Song? Hört ihr sowas überhaupt? Skippt ihr das vielleicht extra? Was sagt ihr zu Skint? Lasst uns da einfach gerne mal eure Meinung zu hören beziehungsweise lesen auf Instagram, MoreCop Podcasts, einfach mal eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlassen. Würde uns doch brennend interessieren. So, und jetzt kommen wir ganz schnell zur Spotify-Playlist.
Ja.
Lieber Thilo, hast du Bock, mal anzufangen?
Habe ich. Ich muss nur mal eben kurz gucken, für was ich mich da entschieden habe. Ich weiß es nämlich gar nicht aus dem Kopf. Ist nämlich bestimmt schon 5 Stunden her, dass ich das gemacht habe.
Meine Güte.
Ja, werden alle jünger, und, Thilo.
Man wird wirklich nur älter. Ich habe, und das passt sehr gut zum Altern auch, der Titel, neue Daisica-Single, Crying While You're Dancing.
Geil.
Ja, Crying Under the Shower hätte vielleicht noch besser gepasst. Ja, neue Single aus dem Album, das kommt nächstes Jahr erst, glaube ich, ne? Das Daisica-Album.
Ich meine, ja.
Ja, auf jeden Fall macht's noch mehr Bock aufs Album, weil die vom Sound doch nochmal anders ist als die Singles davor. Deutlich poppiger, ist auf jeden Fall was für FreundInnen von The Midnight.
Ja.
Ich hatte da starke The Midnight Vibes, hat mich sehr gefreut, weil ich die auch sehr, sehr feier. Genau, den bitte dann. Ich glaube mittlerweile die 5. Single ohne Albumankündigung bisher von Floja, die wir ja hier schon mal thematisiert hatten.
Ja, Grüße gehen raus.
Fluorescent heißt die Single. Nach der ersten Single Wonders hatte ich sehr schnell das Interesse verloren, weil ich die Singles danach echt eher mau fand im Vergleich. Fluorescent kommt für mich an Wonders ran, macht mir richtig Spaß zu hören. Sehr, sehr schöne Single auf jeden Fall. Und ja, damit haben sie mein Herz ein bisschen zurückgewinnen können. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann, einfach weil es wirklich witzig ist, die neue Single von Yumi at Six namens Mixed Emotions. Bitte einmal anhören, insbesondere die Strophe. Und dann einmal kurz Pause machen und Higher Power von Coldplay hören. Das ist wirklich, wirklich frech geklaut, meiner Meinung nach.
Okay, krass.
Ja, also, boah, das Wort Ähnlichkeit ist mir nicht groß genug an der Stelle. ja, Song ist ganz cool, aber auch so die Parts, die danach kommen, kommen einem dann irgendwie bekannt vor. Und ich bin aus dieser Single rausgegangen und dachte mir, ist eine coole Single, aber die ist wirklich so, lass mal das da rausnehmen, das da rausnehmen, das da rausnehmen. Ganz, ganz verrückt. Naja, das war von mir. Vielen Dank.
Kommen übrigens nächstes Jahr auch auf Tour mit The Hanna. Und,
mit Coldplay.
Mit Coldplay. Jumeirah 6. Ich habe die relativ lange eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt und jetzt kürzlich erst so mit auch ist der Deep Cuts, glaube ich. Die Single fand ich super gut. Habe ich doch Gefallen daran gefunden. Guck ich mir vielleicht sogar auf Tour an. Bin mal gespannt. Der Hanna mag ich auch.
Die gibt's so. Ja auch schon ewig.
Gibt's ewig, ja.
Früher habe ich die richtig viel gehört. Hm. Ja.
Lini.
Jo, ja, du hast mir zumindest Ghost schon mal weggenommen, das sehe ich gerade in unserem Vorschlag.
Sorry.
Alles gut, ist nicht so schlimm. Ich habe mir ein paar Alternativen aber rausgesucht. Ich schwanke gerade zwischen Songs, die ich unbedingt möchte, dass die Leute es hören und was gut zu Halloween passt. Ich denke, Mike, du wirst gleich noch was erwähnen zu dem Halloween-Thema.
Ja.
Deshalb fangen wir erstmal mit einem Song was an, was ich auf jeden Fall möchte, dass die Leute das hören. Neues Polyphia-Album ist raus, kam jetzt gestern quasi am Freitag raus. Remember That You Will Die. Zumindest passt der Titel auf jeden Fall zu Halloween, finde ich. Und von diesem super krasses Album gespickt mit ganz vielen Features, die teilweise sehr seltsam oder sehr überraschend sind, ist ja grundsätzlich eine Instrumentalband, Polyphia, auch super, also das ist Hammer, was die musikalisch da auf die Straße bringen, deswegen.
Ja, krank.
Und trotzdem, dass es so ein Genudel ist, ist es sehr cool anzuhören und selbst als Nicht-Musiker kann man sehr gut viben zu dieser Mucke. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Und die, auch wenn es so absolut nerdig ist ja eigentlich.
Ja, voll.
Sind die Sachen trotzdem so geil, catchy und groovy und
ja, genau. Und ich als Tontechniker muss ich euch sagen, ein unglaublich guter Sound. Also das ist der Wahnsinn, was die da auch umgesetzt haben. Habe ich selten so erlebt, dass es so ein cleaner, aber auch kraftvoller Sound ist. Und hört's euch einfach mal an. Ich würde jetzt den Song Memento Mori nehmen mit Killstation zusammen. Andere Songs, die aber sicherlich erwähnenswert sind, ist Bloodbath mit Chino Moreno von Deftones. Und natürlich auch Song, der jetzt gerade mit dem Album, glaube ich, als Single released worden ist, Fuck Around and Find Out mit Snot, mit dem Rapper Snot. Auch super geiles Ding, funktioniert wunderbar. Also kann ich euch nur allen empfehlen, hört mal das Album rein und ansonsten auch Memento Mori mit Killstation. Dann nehme ich, okay, um ein bisschen was ans Halloween-Thema zu gehen, nehme ich von der Band Carpenter Brut. Ich denke, der Name ist schon für viele ein Hinweis, wohin es geht. Also John Carpenter ist für viele ja auf jeden Fall ein Name, der ja in der Horror-Szene super krass bekannt ist, aufgrund von Filmen und Soundtracks selber. Der geht sogar auf Tour selber als Band mit seinen Söhnen, glaube ich, oder so mit seinem Sohn und noch Kollegen. Krass. Super geil, die machen halt diesen alten Horror-Synthwave ganz viel. Und dann gibt's die
Im Vampir-Kostüm.
Und dann gibt's die französische Band Carpenter Brut, die halt genau den Sound von ihm quasi aufgreifen und daraus halt Musik machen, abseits von Horrorfilmen. Und die haben so ein bisschen so ein Narrativ, der ist Leather Terror, das ist für die quasi so ein Horror, so ein Killer im Horror-Setting, der halt Leather Terror heißt. So ein Typ mit blonden Haaren und einer kompletten Ledermontur, der da rumläuft, der wird auch immer wieder in den Videos aufgegriffen, ist eigentlich ganz cool. Ich nehme von dem Album, vom letzten Album, was ja gleichnamig heißt, Leather Terror, nämlich den Song Straight Outta Hell, das klingt einfach wie, keine Ahnung, wie ein Horrorfilm-Soundtrack, wo gerade der Mörder das Opfer verfolgt und es ist einfach passend, ist einfach super geil.
Meine Güte.
Ich liebe die Mucke, das ist der Hammer, wirklich. Und als letztes habe ich überlegt, ich bin jetzt nicht so der Horror-Fan, aber was mir zum Beispiel so kalt den Rücken runterläuft, sind so Sachen, die mir selbst passieren könnten. Kontext, zum Beispiel so Katastrophenfilme finde ich immer super schlimm, weil das halt so dermaßen darstellt, wie das passieren könnte. Ja.
Oder die Milch verschütten.
Oder die Milch verschütten. Ja. Hier 2012 war ja so ein Ding von Roland Emmerich da. Das habe ich als damals geliebt, diesen Film, und habe den dann wirklich viel geguckt. Und in dem Sinne habe ich mir von einer Band, die ich sehr mag, Kettle Decapitation. Name klingt ein bisschen krank. Musik ist auch sehr, sehr krank, sage ich jetzt einfach mal. Aber die haben mit dem letzten Album Death Atlas echt so ein Katastrophenalbum rausgebracht, was genau so einen Katastrophenfilm widerspiegelt. Geht halt um Klimaschäden, Umweltschäden, die Umwelt, ne, alles das Thema Klimawandel und halt ins Extreme quasi gepackt. Und der Song der gleichnamige Song Death Atlas spielt das auch wieder. Gibt's einen super geilen Kurzfilm auch mit dem Song zusammen auf YouTube, der das nochmal ganz gut quasi widerspiegelt. Und auch der Song selber ist halt so gepaart mit Spoken Word und ruhigen Momenten, wo du dir einfach unwohl fühlst, weil du merkst so, ey, fuck, das ist was auf uns zukommen könnte, wenn wir uns nicht langsam mal da zusammenreißen. Und deswegen finde ich für Halloween auch ein sehr schöner Gruselfaktor, wenn man so möchte. Genau, das war's.
Okay. Ich finde es übrigens geil, dass wir es mittlerweile in unser Dokument schon schreiben, was wir nehmen, um uns komplett die eigene Überraschung zu killen dabei. Aber ja, du hast ja gerade schon gesagt, Ghost Rats, von denen habe ich, weil wir unsere Morcor Halloween Playlist jetzt draußen haben. Ich weiß, ja, wenn ihr das jetzt hört, ist Halloween schon vorbei, aber man kann das sich ja trotzdem anhören, wenn man Lust dazu hat. Die Playlist dazu heißt Halloween, die besten Metal- und Core-Songs zum Gruselfest, findet ihr auf dem morcor.de Spotify-Account.
Verlinken wir euch auch.
Genau. Da ist nämlich auch der Song Rats von Ghost mit am Start. Lieb ich.
Echt? Ist das so dein Ding? Ich mag das Album überhaupt nicht, ne? Ich bin das.
Ich hab nicht so viel Ghost bisher gehört, aber ich mag den Song, weil der hat so, der ist irgendwie sehr komisch.
Ja, okay.
Dann Placebo, Slave to the Wage. Ich würde gerne, machen wir in der nächsten Folge nochmal was zum Placebo-Konzert sagen. Da ist einiges passiert, was ich sehr verstörend fand irgendwie. Und was nichts mit der Band zu tun hat, sondern mehr mit dem Publikum. Aber der Song Slave to the Wage, großartig, von 2000. So klingt der halt auch und hat auch irgendwie eine ganz komische Wirkung jedes Mal auf mich. Und um diese Folge mal so ein bisschen positiv irgendwie nochmal enden zu lassen, dachte ich, nehmen wir Incubus, Wish You Were Here, auch ein alter Klassiker von der Morning View Platte, eines der ersten Alben, die ich so in Erinnerung habe, die ich lieb gewonnen habe in meinem Leben, kam vor ziemlich genau 21 Jahren raus. Wahnsinn. Und ist eigentlich eher so ein Sommersong, aber ich dachte, irgendwie müssen wir diese doch sehr düstere Folge vielleicht auf einem positiven Punkt enden lassen. Jo. Vor der Abmoderation. Und deswegen nehmen wir den. Und wir haben noch ein Schlusswort. Das würde ich gerne. Wer will? Einmal Hand heben.
Das ist ganz schlechte Idee.
Ich sehe keine Hände. Tilo, komm.
Ich will eure Hände sehen.
Mach doch mal, ey. Mach doch mal ein Schlusswort.
Ich wünsche, die hören das ja erst Mittwoch, die Leute, ne?
Ja, oder halt in drei Jahren, wenn sie es alles nachholen, keine Ahnung.
Nee, dann wünsche ich einfach nur ein schönes Bergfest.
Geil.
Wenn sie es am Donnerstag hören, wünsche ich einen schönen kleinen Freitag. Wenn sie es am Freitag hören, wünsche ich schönes Wochenende. Ja. Wenn sie es am Wochenende hören, dann sage ich, haltet euch fest, ab Montag geht es nämlich wieder los. Ne?
Oh Gott.
Und wenn sie es am Montag hören, schöne Woche.
Ja. Richtig.
Schönen Wochenanfang.
Ja. Alles Gute auch privat.
So, ich muss los, ich muss jetzt meinen neuen Hund abholen. Wir gehen das Hund abholen.
Ey!
Ja, dann ganz viel Spaß mit dem neuen Doggo.
Danke.
Ein schönes Kennenlernen. Lin, dir ein wunderschönes Wochenende.
Wir nehmen noch auf, das ist ja bewusst, ne?
Und gut.
Leute, bleibt gesund, schreibt uns. Danke fürs Hören. 50. Kerngeschäft-Folge. Bis zum nächsten Mal.
Auf weitere 50. Wupp.